Hyslop Uncut.
Schönen guten Tag. Ob Kritik an der Bundesregierung, Wut und Betroffenheit über schwerste Straftaten oder einfach nur Lästern über Fernsehshows. Jeden Tag äußern unzählige Nutzer ihre Meinung zu allen möglichen Themen im Netz. Doch ist denn alles, was man da so von sich gibt, auch in Ordnung? Oder droht einem Ärger mit dem eigenen Arbeitgeber bzw. gar ein Besuch der Polizei? Unter anderem darüber spreche ich mit meinem heutigen Gast. Herzlich willkommen, Arndt Dieringer.
Hallo, Herr Hüssler. Freue mich, bei Ihnen sein zu können.
Schön, dass Sie da sind. Herr Dieringer, ich hätte jetzt beinahe gesagt, haben wir auch beide heute den Bademantel dabei, aber ich glaube, so schlimm wird es gar nicht.
Nein, also es läuft momentan sicherlich einiges schief, aber rein rechtlich, denke ich, wird in unserem Gespräch nichts auszusetzen sein.
Wunderbar. Ja, fangen wir mal an. Ich habe es schon gesagt, ganz viele Leute jeden Tag ballern ihre Meinung ins Netz, nicht immer unproblematisch. Gucken wir uns aber mal erstmal an, worüber reden wir einfach. Es geht um Meinungsfreiheit im Kern. Meinungsfreiheit, wer jetzt gerade mit dem Grundgesetz nicht ganz so firm ist, steht drin, Artikel 5, jeder hat das Recht, seine Meinung in Wort, Schrift und Bild frei zu äußern und zu verbreiten. Herr Dieringer, erste Frage, warum ist denn Meinungsfreiheit eigentlich so wichtig?
Ja, das Bundesverfassungsgericht hat sehr, sehr früh einen sehr großen Pflock eingeschlagen, hat die Bedeutung der Meinungsfreiheit hervorgehoben, hat es als eines der vornehmsten Menschenrechte überhaupt bezeichnet und eben auch herausgehoben, dass die Meinungsfreiheit für eine freiheitliche Demokratie geradezu konstituierend ist. Und das bedeutet eben, der Meinungsfreiheit ist deshalb ein hoher Rang beizumessen, weil die Meinungsfreiheit das Grundelement schlechthin einer freiheitlichen Demokratie ist. Wenn wir einen Staat haben, in dem Meinungsfreiheit nicht gewährleistet ist, dann haben wir keine freiheitliche Demokratie mehr.
Jetzt müssen wir mal gucken, aus juristischer Sicht, Herr Dieringer, was ist denn eine Meinung und wo endet denn diese Meinungsäußerung? Sprich, wo fängt die an, problematisch zu werden?
Also man muss immer unterscheiden zwischen dem sogenannten Schutzbereich und den Schranken. Der Schutzbereich umfasst Meinung, also alles, was geprägt ist durch das subjektive Element des Meinens, der Stellungnahme, des Dafürhaltens, aber auch Tatsachen, also Zustände der Vergangenheit oder der Gegenwart, die dem Beweis zugänglich sind. Und das reicht sehr, sehr, sehr weit. Das Bundesverfassungsgericht betont, dass in den Schutzbereich der Meinungsfreiheit eben alles hineinfallen kann, was werten betrachtet ist, und hat sogar ausgeführt, ich darf mal zitieren, dass das Grundgesetz auf die Kraft der freien Auseinandersetzung vertraut. Und unabhängig davon, ob jetzt diese Meinungen innerhalb der grundgesetzlichen Ordnung durchsetzbar sind, selbst solche, die auf eine grundlegende Änderung der politischen Ordnung zielen, geschützt sind. Das Grundgesetz vertraut, wie ich gesagt habe, auf die Kraft der freien Auseinandersetzung als wirksamste Waffe. Und dann schreibt das Bundesverfassungsgericht auch gegen die Verbreitung totalitärer und menschenverachtender Ideologien. Dementsprechend fällt selbst die Verbreitung nationalsozialistischen Gedankenguts als radikale Infragestellung der geltenden Ordnung nicht von vornherein aus dem Schutzbereich des Artikel 5 hinaus. Das gilt jetzt für alle radikalen Meinungen, die sind zunächst einmal geschützt. Und was Tatsachen angeht, die Tatsachen sind ja etwas, was beweisbar ist, aber das Bundesverfassungsgericht betont, dass sogar die falsche Tatsachenbehauptung vom Schutzbereich erfasst sind, soweit es sich nicht um bewusst unwahre oder nachgewiesen unwahre Tatsachen handelt. Bei den Schranken muss man jetzt vorsichtig sein. Viele verweisen ja darauf, da steht, man kann das einfach durch Gesetz einschränken. So leicht ist es nicht. Es darf sich nie ein Gesetz gegen die Meinungsfreiheit als solche oder gegen eine bestimmte Meinung richten. Und im Einzelfall gilt es dann abzuwägen, was ist eigentlich das, was man mehr Gewicht geben muss. Also wenn ich jetzt etwas über eine Person etwas sage, dann stellt sich die Frage, welchem Grundrecht ist er der höhere Rang zuzuordnen, dem Grundrecht der Meinungsfreiheit oder dem allgemeinen Persönlichkeitsrecht. Und da das Grundrecht der freien Meinungsäußerung eben einen immens hohen Rang hat, und diese Schranken im Lichte der Bedeutung dieses Grundrechts auszulegen sind, reicht die Meinungsfreiheit sehr, 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 sehr weit. Viel weiter, als man das nach der öffentlichen Diskussion viele Menschen glauben. Und sehr, sehr viel weiter, als es auch vielen Menschen in unserer Gesellschaft lieb ist.
Jetzt hat sich vor wenigen Tagen erst der Bundeskanzler höchst selbst zu Wort gemeldet. Anlass war, wenn ich es noch richtig im Kopf habe, der Meinungsartikel von Elon Musk in der Welt gewesen. Hat er ganz offen Wahlkampf gemacht, im Prinzip für die AfD. Und Herr Scholz hat sich zu Wort gemeldet und hat die Wichtigkeit von Meinungsfreiheit betont, hat dann aber gesagt, was wir nicht akzeptieren, wenn jemand extrem rechte Positionen unterstützt. Herr Dieringer, gibt es denn gute und schlechte Meinungen?
Nein, also das ist genau so ein Problem, was wir in der Gesellschaft haben, dass differenziert wird nach dem Inhalt der Meinung, nicht danach, ob es eine geschützte Meinung ist oder keine geschützte Meinung. Und man sieht auch an diesen Formulierungen, man sagt, keine extrem Rechten. Das ist ja genau das, was das Bundesverfassungsgericht auch betont. Selbst radikalste, und solche Ansichten vertritt Herr Maske wahrlich nicht, selbst radikalste Ansichten unterfallen zunächst einmal dem Schutz. Und solange ich mich nicht gegen die Schrankenverstoße, die ja, wie ich Ihnen gesagt habe, sehr, sehr, sehr weit sind. Solange kann jeder sich frei äußern. Und der Bundeskanzler sollte sich eben gut überlegen, und man muss sehen, Herr Scholz ist Jurist, er weiß es oder er müsste es zumindest wissen, ob er hier in die Köpfe der Menschen etwas reinpflanzt durch seine Äußerung, was mit den grundlegenden Entscheidungen der Verfassung schlicht nicht vereinbar ist.
Herr Dinge, wir müssen mal so ein ganz kleines bisschen über Gefühle sprechen. Und zwar konkret über das Gefühl, seine eigene politische Meinung sagen zu können, öffentlich oder nicht. Es gibt einen ganz interessanten Index, den sogenannten Freiheitsindex. Letzten Zahlen wurden für das Jahr 2023, veröffentlicht, vergangenes Jahr im November. Demzufolge hat die Zahl der Menschen, die denkt, ja, ich kann meine Meinung ganz offen sagen, stark abgenommen seit 1990. Zur Erinnerung, 1990 waren es demzufolge noch 78% der Leute, die das gesagt haben. 2023 gerade mal noch 40. Herr Dieringer, wie konnte das denn so weit kommen? Was glauben Sie?
Ja, das ist natürlich eine brandgefährliche Entwicklung, wenn man bedenkt, was ich vorhin gesagt habe, dass ja die freiheitliche Demokratie von der freien Meinungsäußerung lebt. Wie das gekommen ist, das ist ja eine sehr lange Entwicklung. Man muss immer sehen, die Grundrechte sind ja von ihrer Konzeption her eigentlich Rechte gegen den Staat. Und man ist, auch als man das Grundgesetz geschaffen hat, davon ausgegangen, dass die Gefahr für das, was die Grundrechte schützen, immer vom Staat ausgeht. Mittlerweile haben wir große Gefahren für die freie Meinungsäußerung innerhalb der gesellschaftlichen Diskussion, also dass bestimmte Dinge in der gesellschaftlichen Diskussion so verpönt werden, dass die Leute Angst haben, teilweise auch zu Recht, Angst um ihre Existenz haben, wenn sie sich frei äußern. Und der Staat teilweise auch, etwa bei Meldestellen oder ähnlichen, Mittel nutzt, um sich, auch wenn das rechtlich nicht geht, der Grundrechtsbindung zu entziehen und immer mehr ein Gefühl der Angst entsteht. Das Bundesverfassungsgericht hat einmal wunderschön gesagt, das Grundrecht der Meinungsfreiheit soll dafür sorgen, dass jeder frei sagen kann, was er denkt. Und viele Menschen haben durchaus nachvollziehbar das Gefühl, sie können nicht mehr frei sagen, was sie denken. Insofern ist der von Ihnen genannte Wert, so wie ich es bereits gesagt habe, schlichtweg katastrophal.
Das ist doch eigentlich, wenn der Bürger Angst hat vor dem Staat, also vor der Obrigkeit, das ist doch eigentlich eine Bankrotterklärung.
Ja, es ist mehr als ein Alarmzeichen. Man spricht immer von 5 vor 12, 5 nach 12. Aber wenn man sich diese Werte anschaut, dann muss man tatsächlich sagen, wir sind an etwas, was in anderem Zusammenhang Kipppunkt genannt wird. Also in der Situation, dass wir uns überlegen müssen, wie schaffen wir es, das, was das Grundgesetz uns als Wert und Rechtsordnung eigentlich vorgibt, wieder tatsächlich zu leben.
Und wie schaffen wir das?
Letztlich, indem wir einfach das, was das Grundgesetz als Rechts- und Werteordnung uns vorgibt, im wirklichen Leben berücksichtigt. Das ist zunächst einmal natürlich etwas, was der Staat direkt berücksichtigen muss. Er ist derjenige, der grundrechtsgebunden ist. Die Grundrechte haben aber auch durchaus im Privatrechtsverkehr Bedeutung. Sie gelten nicht unmittelbar. Wer fordert, dass die Grundrechte zwischen den Bürgern direkt gelten, der würde sie abschaffen. Aber der Staat, der Gesetze schafft, einfache Gesetze, er ist ja grundrechtsgebunden und es das bedeutet, dass eben auch einfache Gesetze immer vor dem Hintergrund der Rechts- und Werteordnung des Grundgesetzes auszulegen sind. Und wenn Sie beispielsweise im Arbeitsrecht jemanden kündigen wollen, dann muss ja ein wichtiger Grund für eine außerordentliche Kündigung vorliegen, eine soziale Rechtfertigung dafür vorliegen, wenn ich jemanden ordentlich kündige. Und diese Rechtsbegriffe, die sind eben vor diesem Hintergrund auszulegen. Und das bedeutet auch in der Praxis, dass wir beim Arbeitsverhältnis die Grundrechte der Einzelnen, in dem Fall Beschäftigten, der einzelnen Bürger, bei unserem privaten Handeln berücksichtigen müssen. Das ist eine rechtliche Verpflichtung und dieser rechtlichen Verpflichtung gilt es, wieder gerecht zu werden.
Über die Folgen für einen Arbeitnehmer, wenn er irgendwas Problematisches oder sogar mehr als das postet, sprechen wir noch. Aber nachdem wir jetzt über Meinung geredet haben, reden wir doch mal über was anderes. Reden wir mal über Hass zuvor noch. Was uns seit langer Zeit begegnet, ist die Redewendung Hass und Hetze oder jemand bedient sich Hasssprache oder es gibt ein Hassverbrechen. Ich muss jetzt mal fragen, was ist denn aus juristischer Sicht Hass?
Also wir haben ja ganz unterschiedliche Formulierungen, Hass und Hetze, Hass ist keine Meinung und das alles ist brandgefährlicher Blödsinn. Hass ist zunächst einmal einfach ein Gefühl und Gefühle sind rechtlich vollkommen irrelevant. Ich kann fühlen, was immer ich will. Ich kann diese Gefühle aber auch zum Ausdruck bringen. Das Bundesverfassungsgericht betont ja in ständiger Rechtsprechung, dass es für den Schutz der Meinungsfreiheit vollkommen irrelevant ist, ob jetzt die geäußerten Ansichten rational oder irrational, ob sie emotional oder sachlich begründet sind. Das alles ist geschützt. Und diese ganzen Formulierungen, die zielen ja nur darauf ab, bestimmte Meinungen aus diesem Begriff der Meinung herauszudefinieren. Hass ist keine Meinung, also wenn du eine bestimmte Meinung vertrittst, dann ist das gar keine Meinung, also darfst du sie auch nicht äußern. Und da passiert etwas in den Köpfen der Menschen, was eben genau das Gegenteil dessen ist, was das Grundgesetz gewährleistet. Dass sie plötzlich den Eindruck haben oder dieser Eindruck vermittelt wird, bestimmte Ansichten dürfen nicht mehr geäußert werden. Und deswegen sind solche Sätze, solche Formulierungen wirklich brandgefährlich. Und sie sind natürlich auch, so wie ich dargelegt habe, Blödsinn, weil Gefühle als solche irrelevant sind, sie geäußert werden können.
Aber müsste man dann nicht als Staat, als Gesetzgeber, wenn ich sehe, hier gibt es ein grundgesetzlich verbrieftes Recht auf eine Meinungsäußerung und Hass ist eine Emotion, aber keine Meinung, aber man will das verbieten, müsste ich dann nicht komplett alarmiert sein und müssten dann nicht die Alarmsirenen angehen und ich müsste dagegen eigentlich vorgehen, wenn solche Forderungen plötzlich im Raum stehen?
Ja, natürlich, der Staat ist ja derjenige, der grundrechtsgebunden ist zunächst einmal. Das heißt, es ist für ihn zum einen die Verpflichtung, nicht selbst in die Grundrechte einzugreifen, aber aus dem Grundgesetz ergibt sich auch die Verpflichtung, dass er eben eine Gesellschaft etabliert durch die einfachen Gesetze, in der die Grundrechte ideal verwirklicht werden können. Und das untersagt ihm natürlich, genau das Gegenteil zu machen, also das, was wir momentan erleben, in vielerlei Hinsicht, dass versucht wird, bestimmte Meinungen unmittelbar oder mittelbar zu unterdrücken. Und wenn Sie in das Gehsteig-Belästigungsgesetz etwa reinschauen, bis hin dazu, dass die Äußerung von Tatsachen verboten wird, das sind natürlich Entwicklungen, die mit der Rechts- und Werteordnung des Grundgesetzes völlig unvereinbar sind. Und der Gesetzgeber, also die Abgeordneten letztlich, die die Gesetze schaffen, die muss man da in dieser Hinsicht tatsächlich wieder an ihre Verpflichtungen erinnern, daran, dass sie eben ihrem Gewissen, aber in ihrem Handeln eben stets dem Grundgesetz verpflichtet sind.
Ich habe schon gesagt, es werden Begriffe auch gern verwendet wie Hassverbrechen oder Hasssprache, also Hate Speech im Englischen. Was ist denn da mal, gucken wir doch mal ins Strafgesetzbuch rein, was ist denn da die Analogie quasi in Deutschland zu? Weil Hassverbrechen an sich gibt es ja nicht.
Nein, also man versucht hier durch so eine Art Oberbegriff, unter den man dann, wenn darauf angesprochen wird, bestimmte tatsächliche Straftatbestände subsumiert wird, ein Gefühl zu erzeugen, dass die Menschen sich nicht mehr frei äußern können. Leider, auch das Bundeskriminalamt etwa, verwendet ja solche Begriffe. Und wenn man dann sich anschaut, was wird darunter eigentlich gemeint, da muss man lange, lange lesen, bis man etwas dazu findet, dann geht es um tatsächlich strafbare Verhaltensweisen, also etwa Verleumdung, Beleidigung oder Ähnliches. All diese Straftatbestände können auf Hass basieren, die müssen aber gar nicht auf Hass basieren. Sie sind völlig unabhängig zunächst einmal von der Motivlage, die dahinter steckt, auch wenn sie regelmäßig natürlich durch negative Emotionen getragen sein werden. Und dadurch, dass man jetzt eben so eine Art Oberbegriff schafft, der ja bewusst darauf ausgelegt ist, eine Fehlvorstellung über die tatsächlichen rechtlichen Gegebenheiten zu schaffen, dadurch wird eben auch ganz praktisch der Meinungskorridor so verengt. Wenn ich Angst haben muss, dass ich jetzt angezeigt werde wegen irgendetwas, wegen eines Hassverbrechens, dann werde ich mich natürlich entsprechend zurückhalten. Wenn ich weiß, was Beleidigung, was Verleumdung tatsächlich bedeutet, dann werde ich natürlich diese Grenzen sicherlich nicht überschreiten, aber innerhalb dieser Grenzen viel, viel freier agieren können. Und wenn man sich jetzt mal die Begriffe anschaut, ich finde das ganz interessant, ich mache dieses Spiel ja regelmäßig auch auf Twitter, mittlerweile X, dass ausgerechnet diejenigen gegen Hass und Hetze sind, Hass ist keine Meinung, das sind die gleichen Leute, die dann eben Postings raushauen, wie ganz Berlin hasst die CDU, wo man einfach sieht, es geht ihnen nicht einmal, so falsch das ist, um das Gefühl als solches, sondern es geht einfach darum, bestimmte Ansichten herauszudrängen. Und auf X-Twitter, ich mache das gerade mit heller Freude seit einiger Zeit, immer wenn ich sowas lese, stelle ich einfach die Postings gegenüber. Zuletzt etwa jemand, der dann Frau Neubauer zitiert hat mit Sie haben Hass, wir haben Haltung und kurz darauf getwittert hat, ganz Berlin hasst die CDU. Und da sehen Sie dann, übrigens nicht nur die CDU, sondern die FCK, Fuck CDU, also da sehen Sie dann auch tatsächlich, wie verlogen da ganz bewusst agiert wird.
Also ich halte fest, es gibt offensichtlich in einschlägigen Kreisen guten und schlechten Hass.
Ja, so kann man das durchaus sagen. Man sieht es ja auch tatsächlich, wenn man sich mal die Definition der Begriffe anschaut. Etwas, was ich auf X feststelle, sehr häufig, dass genau diejenigen, die solche Formulierungen Hass und Hetze oder Hass ist keine Meinung verwenden, das sind sehr häufig Accounts, wo man wirklich sagt, also diese Postings, die triefen vor Hass und die erschöpfen sich in purer Hetze. Aber das ist den Leuten selbst gar nicht bewusst, weil Hass und Hetze, das sind die anderen, das ist die böse Ansicht. Während alles, was ich mache, das wird ja als gerechtfertigt angesehen. Und da wird auch bei der Wahl der Mittel, in dem Fall auch der Art, wie eben vom Wortlaut her agiert wird, da gibt es einfach für diese Menschen keine Grenzen mehr. Und das ist eine ganz, ganz bedenkliche gesellschaftliche Entwicklung, wo der Staat tatsächlich eingreifen muss, aber wo vor allem der Staat aufhören muss, diese gesellschaftliche Entwicklung, so wie wir sie momentan erleben, immer weiter zu forcieren.
Was kann der Staat denn da machen an der Stelle, Herr Dieringer?
Also das Erste, was ganz wichtig ist, dass die Repräsentanten des Staates, Sie haben vorhin das Beispiel von Herrn Scholz gebracht, dass die Repräsentanten des Staates wieder klar das äußern, was das Grundgesetz als Rechts- und Werteordnung vorgibt und nicht regelmäßig das Gegenteil machen. Der Staat muss aufhören, bestimmte Meinungen zu unterdrücken, etwa durch solche Systeme wie diese privaten Meldestellen und so weiter, was es gibt. Der Staat muss aufhören, Gesetze zu schaffen, die darauf abzielen, dass die Leute tatsächlich Angst bekommen. Also wie ich gesagt habe, wenn es etwa im Gehsteig-Belästigungsgesetz jetzt schon die Äußerung von Tatsachen untersagt wird, wenn man ins Selbstbestimmungsgesetz reinschaut, dass die Äußerung von Tatsachen hier in bestimmten Bereichen schon Bußgeld bewährt ist, das sind alles vollkommen inakzeptable Verhaltensweisen. Und ich denke, gesellschaftlich wäre schon sehr, sehr viel gewonnen, wenn der Staat mit all dem, was ich gerade als Negativbeispiele gebracht habe, einfach aufhört, sondern das macht, was eigentlich seine tatsächliche Aufgabe ist, nämlich eine Rechtsordnung zu schaffen, die der Werteordnung des Grundgesetzes gerecht wird.
Jetzt haben Sie das Gehsteig-Belästigungsgesetz angesprochen. Das kennt vielleicht jetzt nicht jeder so gut inhaltlich. Vielleicht können Sie die Wissenslücke mal eben schließen.
Ganz grob, es geht darum, dass wenn jetzt irgendwelche Abtreibungseinrichtungen sind, dann kommt ab und an mal, das sind ganz seltene Fälle, wie der Gesetzgeber da selbst feststellt, eben vor, dass da Leute demonstrieren. Und diese Demonstrationen, die sind regelmäßig so, da stehen ein, zwei, drei Leute und die halten eben Bilder von getöteten Kindern hervor, zeigen also, was eine Abtreibung bedeutet. Und klar, diese Bilder, die sind schrecklich, weil man eben sieht, da wird ein Mensch zerfetzt. Da wird wirklich menschliches Leben zerstört. Und diese Tatsachendarstellung, die soll dazu führen, dass die Leute überdenken, was machen sie da? Das ist eben kein Zellhaufen, der da einfach mal kurz entfernt wird, sondern es ist ein menschliches Wesen. Und das soll jetzt in einem bestimmten Umkreis nicht mehr zulässig sein, dass so etwas stattfindet. Ich kann also keinen Stand mehr machen, kein Plakat hochheben oder ähnliches, indem diese Tatsachen dargestellt werden. Und das ist natürlich schon eine gefährliche Entwicklung. Ich habe Verständnis dafür und es ist auch wichtig, dass Leute, die in der Schwangerschaft in Konfliktsituationen kommen, dass die Hilfe brauchen. Das sollte die oberste Priorität sein. Das sollte auch die oberste Priorität des Staates sein. Aber der Staat kann nicht eine gesellschaftliche Auseinandersetzung so eingreifen, dass er sagt, ich verbiete euch jetzt bestimmte Tatsachenäußerungen, weil die passen nicht in mein Weltbild und mein Weltbild ist, es soll gefälligst abgetrieben werden.
Wir halten an der Stelle mal ganz kurz fest. Im Strafgesetzbuch steht Hass nicht als strafbar drin. Es gibt jedoch Beleidigung, es gibt üble Nachrede, es gibt Verleumdung, es gibt Volksverhetzung.
Es gibt ja Volksverhetzung, wollte ich gerade sagen. Da haben Sie noch einen Straftatbestand, wo Sie mit diesem Begriff agieren können. Das ist aber auch dann der einzige.
Das ist alles abgefrühstückt im Strafgesetzbuch. Es gibt allerdings einen Paragraphen, der sorgt in letzter Zeit immer wieder für Schlagzeilen. Das ist der Paragraph 188. Da geht es dann nämlich um Beleidigung, üble Nachrede und Verleumdung gegen Personen des politischen Lebens. Herr Dieringer, vielleicht können Sie mal ganz kurz für die Leute, die da jetzt nicht so firm sind, sagen, was ist das für ein Paragraph? Was wurde an dem vielleicht auch in den letzten Jahren nochmal verbessert oder verändert, nachgeschärft? Und was bedeutet das eigentlich im Alltag?
Wir hatten früher die Situation, es gab einen Sonderstraftatbestand bei der Beleidigung von Staatsoberhäuptern. Also, wenn Sie jetzt etwa den Bundeskanzler oder auch ausländische Staatsoberhäupter beleidigt haben. Und er wurde abgeschafft, weil man damals nach dem berühmten Böhmermann-Gedicht, als Herr Böhmermann ja nun wirklich, niveaulos ist sehr vorsichtig ausgedrückt, den türkischen Präsidenten als Ziegenficker und ähnliches bezeichnet hat. Und dann war das Problem, das aufgetaucht ist, dass viele gesagt haben, wir haben gerade auf kommunaler Ebene, aber auf Landesebene sehr häufig die Situation, dass Politiker im Visier stehen von Äußerungen, die tatsächlich vollkommen inakzeptabel sind. Und man wollte ein Instrument schaffen und gesagt hat, gegen dieses Phänomen, wie stark das nun verbreitet ist, was dahinstehen, gegen dieses Phänomen wollen wir vorgehen. Und die Norm, die man dann geschaffen hat, die ist nun vollkommen schief gegangen. Zum einen muss man sich natürlich die Frage stellen, warum Politiker überhaupt besonders geschützt sind, und zwar nicht nur in einem Straftatbestand, sondern auch vom Strafrahmen. Und es verlässt auch, und das hat man bei diesem Schwachkopffall von Herrn Habeck gesehen, es verlässt auch die Systematik der Beleidigungsdelikte. Beleidigungsdelikte sind normalerweise sogenannte Antragsdelikte. Antragsdelikt bedeutet, die Staatsanwaltschaft kann und darf erst dann agieren und es kann und darf auch nur dann zu einer strafrechtlichen Beurteilung kommen, wenn der Betroffene, also derjenige, gegen den sich die Äußerung richtet, das ausdrücklich wünscht, also einen Strafantrag stellt. Und das ist auch elementar wichtig in unserem System. Es gibt so bestimmte Dinge, da muss der Staat mit der härtesten Keule, die er hat, also dem Strafrecht zuschlagen, weil ansonsten das Zusammenleben der Menschen nicht mehr funktioniert. Mord, Totschlag, Vergewaltigung, das geht nicht. Da muss der Staat agieren. Und deswegen, wenn so etwas passiert, dann muss er auch von sich aus agieren. Das sind sogenannte Offizialdelikte. Bei Beleidigungsdelikten ist es etwas schwieriger. Manche nehmen es schlimmer, manche nehmen es nicht so schlimm. Andererseits muss man sagen, naja, es funktioniert halt auch nicht, wenn ein gewisses Niveau ständig unterschritten wird. Und diesem Spannungsfeld hat man bisher, viele wollen das ja abschaffen, bisher gesagt, wir lösen das dadurch, dass wir sagen, der Betroffene hat es in der Hand, ob das zu strafrechtlichen Konsequenzen führt. Bei der Politikerbeleidigung haben Sie jetzt schon die Besonderheit, und das war ja im Fall Habeck etwas, was viele Leute nicht verstanden haben, dass eben die Staatsanwaltschaft von sich aus ein besonderes öffentliches Interesse bejahen kann und dann auch ohne, dass der Betroffene das wünscht, zunächst einmal, also ohne, dass der Betroffene einen Strafantrag gestellt hat, dann agieren kann. Derjenige hat dann allerdings die Möglichkeit, diese Ermittlungen zu stoppen, indem er sagt, ich will nicht, dass das verfolgt wird. Und Sie sehen, da wird so dieses System eigentlich genau umgedreht. Im Fall Habeck war es nun so, die Staatsanwaltschaft hatte dieses besondere öffentliche Interesse bejaht, ihn dann allerdings aufgefordert, zu sagen, hier möchtest du auch noch Strafantrag stellen. Und in der Situation, in der er jetzt dieses Verfahren hätte stoppen können, hat er durch seinen eigenen Strafantrag nochmal zu erkennen gegeben, ich möchte, dass das, was ihr macht, das entspricht meinem Willen. Und da kommen jetzt ganz, ganz viele Probleme dazu. Zum einen, das haben nun mehrere Politiker bestätigt, dass nun plötzlich die Polizei aktiv auf Betroffene, wohlbemerkt betroffene Politiker, zugeht und sagt, hier, guck mal, wir haben was gefunden, wir können aber nur agieren, wenn du uns das Mandat gibst und dann die auffordert, selbst Strafantrag zu stellen. Und was eben auch auffällig ist, dass da die Tatbestandsmerkmal, das, was eigentlich die Voraussetzung ist, dass das in einer Art angewandt wird, die zumindest nicht mehr oder schwer nachvollziehbar ist. Also wenn Sie den Schwachkopffall etwa nehmen, es muss ja der Politiker in seinem öffentlichen Wirken beeinträchtigt sein. Wenn irgendein Mini-Account eines, ich glaube, fränkischen Rentners etwas raushaut, dann interessiert das vielleicht die Leute, die es lesen. Und auch wenn das potenziell Milliarden Leute lesen können, tatsächlich lesen es 5 oder 10 Leute, lassen Sie es 20 Leute sein, lassen Sie es 50 oder 100 Leute sein, das ist schon hochgegriffen bei einem solchen Mini-Account. Dadurch wird nun wahrlich nicht irgendwie das öffentliche Wirken eines Bundeswirtschaftsministers in irgendeiner Form beeinträchtigt. Und das heißt, wenn wir uns diese Norm anschauen, die müssen wir uns auf ganz, 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 ganz vielen Ebenen anschauen. Angefangen bei der Frage, wollen wir, was viele ja, auch übrigens die aktuelle Regierung, wenn ich das erwähnen darf, sich überlegt haben, wollen wir überhaupt noch Beleidigungsdelikte als Straftatbestand oder stufen wir die zum Bußgeldtatbestand herab, machen wir daraus eine privatrechtliche Fragestellung, bis hin über die Anwendung der Norm, bis hin eben zu diesen Verfahrensfragen, wie gehen wir damit um, kann die Staatsanwaltschaft von sich aus agieren oder bedarf es zwingend des Strafantrags und dann eben auch Strafantrags und dann eben auch diese Frage, ist es eigentlich Aufgabe der Polizei, Menschen aufzufordern, die möglicherweise gar nichts mitbekommen haben, kein Interesse, zu sagen, hier, sorg mal dafür, dass wir gegen denjenigen vorgehen können.
Jetzt war es ja auch so, in dem besonderen Fall hat man ja wahrscheinlich auch überhaupt erst für sehr große Aufmerksamkeit für diesen Tweet gesorgt. Das war so ein Meme, das da gepostet wurde in Anlehnung an das Schwarzkopf-Logo. Aber wie ist es denn eigentlich, wenn man sowas postet und wenn das anläuft, was droht einem denn dann laut Paragraph 188?
Ja, das Problem ist, unsere Straftatbestände sagen ja jetzt nicht, wenn du Schwachkopf sagst, dann gibt es folgende Strafe, sondern die sind ja zwingend, anders kann man das gar nicht regeln, immer sehr abstrakt formuliert. Das heißt, es gibt ein von bis als mögliche Strafe. Die erste Frage, die man sich hier stellen muss in dem konkreten Fall, ist es denn überhaupt eine Beleidigung? Und da kommt das ins Spiel, was ich vorhin gesagt habe. Man muss eben auch strafrechtliche Normen vor dem Hintergrund der Rechts- und Werteordnung des Grundgesetzes auslegen. Die Meinungsfreiheit reicht sehr weit. Und hier kommt ja dazu, dass ein satirisches Element war. Schwarzkopf ist eine sehr bekannte Marke. Diesen Kopf hat man genommen und einen Schwachkopf draus gemacht. Das ist etwas, was sehr spielerisch eigentlich ist. Man muss den Kontext sich anschauen und vieles, vieles mehr, um zu überlegen, ist das eigentlich so? Und das Bundesverfassungsgericht hat ja betont, dass Politiker selbstverständlich auch Ehrschutz haben. Aber jemand, der in der Öffentlichkeit steht, gerade jemand, der im politischen Meinungskampf steht, der muss eben mehr hinnehmen als andere. Und auch das sind Fragen, bei denen ich mir jedenfalls die Frage stelle, hat sich das die Staatsanwaltschaft denn wirklich in dem Sinne angeschaut, wie das Grundgesetz eigentlich vorgibt?
Jetzt gibt es ja nicht wenige Leute, die kritisieren das und die kritisieren 188 vor allem als Majestätsbeleidigungsparagraphen. Wie sehen Sie das?
Ja, ich muss nicht zugeben, was diese Beleidigungsparagraphen an sich angeht, bin ich etwas hin und her gerissen. So wie ich Ihnen gesagt habe, es gibt ja viele, die wollen, dass diese Normen komplett aus dem Strafgesetzbuch gestrichen werden, man sie entweder zum Bußgeldtatbestand herabstuft oder eben sagt, wir lassen das komplett. Das ist eine rein zivilrechtliche Frage, wie man damit umgehen kann. Das halte ich für falsch, weil ich denke, vom System des Strafrechts, das ja ganz grob ausgedrückt darauf ausgelegt ist, das Zusammenleben von Menschen zu ermöglichen, das sind eben die Grenzen nicht erst dann überschritten, wenn man über solche Taten wie Mord, Vergewaltigung oder Ähnliches spricht, sondern es muss auch klar sein, dass bestimmte eher abschneidende Dinge eine staatliche Konsequenz haben können. Insofern halte ich das, was man an System hat, für sehr gut. Diese konkrete Norm allerdings, die würde ich komplett abschaffen. Es ist wichtig, dass Politiker Ehrschutz haben. Den haben sie über die normalen Delikte wie Beleidigung und Verleumdung. Und ein Politiker, der sich daran stört, der kann, wenn er das für wichtig hält, ja die entsprechenden Strafanträge stellen. Und dann kann er eben diese staatliche Maschinerie in Gang setzen. Warum man jetzt hier eine extra Norm geschaffen hat, das war sicherlich in der damals hitzigen Diskussion, Kommunalpolitiker werden bedroht, werden beleidigt und so, war das sicherlich nachvollziehbar. Es war aber vollkommen undurchdacht und es hat eben mittlerweile Auswüchse, wo man sagen muss, wir werden die wahrscheinlich nur dann in den Griff bekommen, rein tatsächlich in den Griff bekommen, wenn wir wieder zu dem System zurückkehren, dass wir sagen, es gibt eben keinen besonderen Schutz für bestimmte Personengruppen, sondern jeder Bürger hat bei bestimmten Äußerungen den gleichen Schutz. Und ich denke, damit wäre schon recht viel gewonnen. Soweit, wie ich Ihnen gesagt habe, das ganz abzuschaffen, die Beleidigungsdelikte aus dem Strafgesetzbuch herauszunehmen, soweit würde ich allerdings nicht gehen.
Zumal ja immer noch genug beleidigt wird, auch ohne 188. Aber bleiben wir doch mal ganz kurz dabei. Oder letzte Frage dazu. Wie oft wird denn der 188er eigentlich angewandt? Ist das so ein Paragraph, der sehr selten zur Anwendung kommt, aber dann halt Aufsehen erregend, also wie zum Beispiel bei dem Rentner da aus Unterfranken? Oder ist das schon was, was öfter bemüht wird?
Also ich kann Ihnen keine Statistik dazu nennen, aber es ist ja veröffentlicht worden durch die Bundesregierung, wie viele einzelne Minister an Strafanträgen gestellt haben. Und da geht es ja letztlich jedes Mal um diese Norm. Und jetzt legen Sie mich nicht konkret auf die Zahl fest. Sie nicken mir zu, wenn ich richtig liege, wenn ich falsch liege. Sagen Sie bitte, ich glaube, Herr Habeck war derjenige, der am meisten Strafanträge gestellt hat, mit weit über 800. Und bei ihm geht es ja letztlich jedes Mal um genau diese Norm. Das heißt, wenn ich jetzt bei einem Politiker schon so viel habe, die anderen haben meistens deutlich weniger, aber insgesamt ist man allein da schon in sehr hohen Zahlen drin. Wir sprechen da insofern jetzt nur über Bundespolitiker, dann hat diese Norm schon eine hohe praktische Relevanz. Und man darf natürlich auch eines nicht unterschätzen. Auch Staatsanwälte sind Beamte. Und natürlich, wenn die dann sehen, oh, es betrifft einen Herrn Habeck, einen Wirtschaftsminister, dann werden die natürlich hier besonderes Augenmerk drauf legen, anders als wenn es jetzt irgendwie, ne, der umgekehrte Fall wäre oder derjenige, der hier als angeblicher Täter ins Visier genommen wird, wenn der arme fränkische Rentner eben irgendwie im Internet beleidigt wird. Und das sehen wir ja auch, so wie ich vorhin gesagt habe, daran, dass Politiker ganz gezielt aufgefordert werden, hier gib uns die, in Anführungszeichen, Vollmacht, also stell den Strafantrag. Also mir ist kein Fall bekannt, wo jetzt die Strafverfolgungsbehörden massenhaft an normale Bürger in Anführungszeichen herantreten und sagen, hier guck mal, wir haben da was im Internet gefunden. Lege mal los. Ich kann das Ihnen aus eigener Erfahrung sagen. Also was ich unter meinen Postings finde, das ist häufig strafrechtlich relevant. Ich habe noch nie einen Brief des BKA bekommen, wo ich dazu aufgefordert wurde, endlich mal dagegen vorzugehen.
Wenn Sie schon sagen, bei Ihnen wird strafrechtlich relevanter Content drunter gepostet, gehen Sie da auch juristisch gegen vor?
Nein, meistens nicht. Also was sich bei mir sehr stark geändert hat, und das merke ich leider, ist auch so eine negative Auswirkungen, die die sozialen Medien auf mich, auch auf viele andere haben. Man wird sicherlich dünnhäutiger und man wird direkter. Früher hat sich mein Account eigentlich dadurch ausgezeichnet, dass ich sehr sachlich geblieben bin, immer. Und dass ich auch, wenn ich persönlich angegriffen wurde, immer versucht habe, sachlich zu bleiben. Das hat sich so ungefähr seit einem Jahr geändert. Warum? Es gab durch die Größe des Accounts immer mehr Beleidigungen. Es gab immer mehr Herabwürdigungen. Es gibt Morddrohungen und andere Drohungen, die mich erreichen. Meistens dann allerdings nicht direkt unter in den Kommentaren, sondern über PM, über Mails und so weiter. Und das Ganze geht einfach nicht spurlos an einem vorbei. Und ich hatte auch eine wirklich sehr, sehr konkrete Morddrohung aus einem extremistischen Milieu, das auch immer wieder mal Juristen ins Visier nimmt, die auch schon Straftaten begangen haben, was wirklich ernst zu nehmen war, die das auch an die Medien gespielt haben, die meine Hochschule bedroht haben und so weiter. Und das sind alles Dinge, wo ich bei mir selbst einfach merke, wenn man ständig so angegriffen wird, dann wird es schwierig, immer sachlich zu bleiben. Und was mich massiv daran stört, ist, dass es eben genau die Accounts häufig sind, also jetzt bei meinen Kommentaren sind, jetzt nicht bei den Morddrohungen, genau diejenigen, die immer gegen Hass und Hetze agieren, sind genau diejenigen, die wirklich unter meinen Postings Hetze bringen, bis hinein eben in den strafrechtlichen Bereich. Und so sehr ich die freie Meinungsäußerung immer verteidigen werde, egal welche Meinung jetzt jemand vertritt, und auch die freie Meinungsäußerung verteidigen werde, wenn es, wie das Bundesverfassungsgericht ja sagt, auch polemische Dinge sind natürlich dadurch geschützt. So sehr muss man eben sagen, dass die Menschen, die jetzt öffentlich eine solche Hetze verbreiten, bis hin zu Straftatbeständen, die bereiten dann natürlich auch den Boden für diejenigen, die einen Schritt weitergehen. Also von denen ich dann die Drohungen bis hin zu Morddrohungen bekomme. Und insofern auch in der öffentlichen Diskussion, ich habe viel Verständnis für Politiker, wenn man in der Öffentlichkeit steht, und die stehen ja ganz anders in der Öffentlichkeit wie jetzt ein kleiner Arndt Dieringer, dass solche Dinge in ihrer Masse etwas mit den Menschen machen und dass man irgendwann dann auch den Drang hat, dagegen vorzugehen. Ich nutze jetzt nicht das Mittel der Juristerei. Ich habe bisher einmal eine tatsächlich Strafanzeige gestellt. Das war in dem Fall, wo ich wirklich gesagt habe, das ist so konkret gegen meine Familie, gegen meine Hochschule gerichtet. Da muss der Staat agieren, und ich konnte ja auch der Staatsanwaltschaft wirklich sämtliche Personen präsentieren mit Name, Adresse, alles, was dazugehört. Die Ermittlungen wurden übrigens eingestellt. Interessanterweise wegen Beleidigung bei konkreten Morddrohungen, fand ich auch ganz interessant, aber unabhängig davon, man muss eben einfach sehen, was passiert mit den Menschen. Das heißt auch, dass Politiker da zwischendurch jetzt mal überreagieren, in dem Fall dann auch mal rechtlich überreagieren, das ist etwas, was ich sehr, sehr, sehr verständlich finde. Und der einfache Hinweis, der dann häufig kommt, wem es in der Küche zu heiß ist, der darf nicht Koch werden, so ungefähr lautet ja der Spruch, da geht etwas fehl. Wir sind alles Menschen, das trifft uns, und natürlich hat man den Drang, sich da in irgendeiner Form zu wehren. Bei mir, so wie ich Ihnen gesagt habe, ist, dass wenn ich angegriffen werde, dass ich mittlerweile den Leuten sehr deutlich sage, dass es bloße Hetze ist, was sie verbreiten. Und dass diese Hetze, und das finde ich auch sehr interessant, häufig schlicht auf einer unfassbaren Dummheit beruht. Also dass Leute wirklich unfassbaren Unsinn posten und auf der Basis dann persönliche Angriffe fahren, die teilweise innerhalb, aber sehr häufig eben auch außerhalb der Grenzen der Meinungsfreiheit gegen mich gerichtet sind.
Das ist natürlich schlimm und belastend auch. Aber es ist ja auch, nicht nur werden die Leute, wie Sie es schildern, dünnhäutiger, der Ton wird ja auch immer rauer eigentlich, ne? Und ich weiß auch gar nicht, aber da können Sie jetzt gleich widersprechen, ob das vielleicht auch ein bisschen was damit zu tun hat, dass die meisten Nutzer ja ganz anonym im Netz unterwegs sind, und es sich dann vielleicht auch einfach leichter beleidigt, als wenn man da mit Name wirklich steht, oder?
Also es ist so eine Grundfrage, die jetzt schon länger diskutiert wird, ob man eine Klarnamenpflicht möchte. Natürlich würde eine Klarnamenpflicht sehr viel erleichtern. Es ist manchmal schwer herauszubekommen, wer steckt hinter einem Account. Und derjenige, der sich jetzt im Schutze der Anonymität agiert, der kann natürlich ganz anders agieren, wie jemand, der mit seinem Klarnamen dasteht. Klarnamenpflicht hat aber natürlich auch viele Gefahren, weil die Anonymität im Netz den Menschen natürlich auch die Möglichkeit gibt, sich freier zu äußern. Und man darf nicht unterschätzen, gerade Menschen, die jetzt etwa Verwandte im Ausland haben, in totalitären Regimen, die können natürlich über die Anonymität sich jetzt auch zu solchen Themen äußern, ohne Angst um ihr Leben, wenn sie in die Länder zurückkehren oder in die Länder ihre Verwandten besuchen und ohne Angst um ihre Verwandten. Insofern halte ich die Anonymität nach wie vor für sehr wichtig. Allerdings, und das ist auch eine Erfahrung, die ich jetzt kürzlich gemacht habe, wo ich selbst sehr stark angegriffen wurde, auch im Zusammenhang mit Trusted Flaggern und so, die Anonymität im Netz ist sehr relativ und die überschätzen auch viele. Das hat zwei Personen, die mich da sehr angegriffen haben. Das dauerte bei der einen Person nur wenige Stunden, wusste ich, wer dahinter steckt. Bei der anderen Person hat die Recherche etwas länger gedauert, aber auch da war es relativ einfach herauszufinden, wer dahinter steckt. Das heißt, dieser Schutz durch die Anonymität ist sehr, sehr, sehr relativ. Es gibt viele technische Möglichkeiten, es gibt aber auch ganz andere Möglichkeiten, jemanden da zu identifizieren. Und insofern denke ich, die Anonymität als solche, die sollte man wahren. Und was im Netz passiert, das ist sicherlich nicht die Real World, es ist kein Abbild des Tatsächlichen, aber in gewisser Weise spiegelt es immer so ein bisschen das, was so in den Emotionen, in den Menschen drin ist. Und das ist ja der Punkt, es hilft ja nichts, wenn wir sagen, ja, wir verbieten jetzt den Leuten, sich öffentlich zu äußern, sondern wir müssen uns anschauen, wo kommt eigentlich diese unglaubliche Aggressivität gegenüber Menschen her, die andere Ansichten haben. Also wenn ich bei mir das anschaue, ich habe lange Zeit für die Welt am Sonntag geschrieben, ich konnte auf X auch nur Guten Morgen twittern, na, auf Twitter damals twittern, jetzt auf X posten, also ich konnte nur Guten Morgen twittern, standen da schon dreimal halt die Fresse Springerpresse drunter. Das heißt, da ist eine Aggression dahinter, die gibt es. Und die hat jetzt natürlich die Möglichkeit, sich hier mal Luft zu verschaffen. Jetzt kann ich natürlich sagen, na, ich nehme denen die Luft in den sozialen Medien. Das ändert ja nichts an der Einstellung der Menschen, dieser unglaublichen Aggression, die da besteht. Und ich denke, das ist der Punkt, den wir uns ja grundsätzlich anschauen sollten.
Ist das, wenn die Leute sich da so ermuntert fühlen, anonym im Netz vom Leder zu ziehen, ist das so eine Art juristische Unbedarftheit, so nach dem Motto, ach, ich wusste ja gar nicht, dass das strafbar ist, wenn ich das hier schreibe? Oder ist das schon auch ein Wissen um das, was man da gerade tut, nur ist es einem halt einfach egal, weil es im Anführungszeichen für die gute Sache ist?
Es gibt ja jeden Tag Milliarden von Postings. Ich kann Ihnen nicht sagen, wer etwas denkt. Bei vielen ist es tatsächlich häufig juristische Unbedarftheit, die einfach glauben, das sei völlig irrelevant. Aber, und da ist man eigentlich bei dem Zweiten, was Sie gesagt haben, aus der Einstellung heraus, ich bin der Gute, ich darf alles. Ich habe das schon sehr häufig gehabt, dass wenn ich dann Leuten gesagt habe, sie sind voller Hass oder manchen Leuten auch, ich habe mir gesagt, das hat sich geändert, ich möchte das auch wieder ändern, das ist nicht meine Art, Leuten gesagt habe, sie sind einfach schlicht strunzdumm, dann haben die mit Anzeigen gedroht, ich habe immer drunter geschrieben, dann können Sie gerne machen, ich freue mich über Ihre ladungsfähige Anschrift, weil das regelmäßig exakt die Leute sind, die selbst die rechtlichen Grenzen schon weit überschritten haben und dann hyperempfindlich reagieren, wenn man dann nicht ruhig sachlich bleibt, sondern so wie ich Ihnen gesagt habe, den Leuten auch mal mit deutlichen Worten begegnet. Und das, was ich mache, hält sich natürlich, ich weiß schon, was ich schreibe, hält sich immer in einem rechtlichen Rahmen, während genau die Leute, die den überschreiten, eben unfassbar empört sind, wenn sie selbst einmal mit einer lediglich harten, aber im rechtlich irrelevanten Rahmen geschriebenen Formulierung konfrontiert sind. Das sind wir wieder bei dem, was ich gesagt habe. Wir können das Problem, was sich in den sozialen Medien zeigt, nicht dadurch lösen, dass wir irgendwie die sozialen Medien oder ähnliches regulieren, sondern wir müssen uns als Gesellschaft Gedanken machen, wie wir diese Stimmung, die ja teilweise verheerend ist, wie wir diese Stimmung wieder sachlicher machen. Und dann haben Sie, um es nochmal ganz kurz zu sagen, leider halt auch so einen Dominoeffekt. So wie ich es Ihnen gesagt habe, ich werde mich redlich bemühen, Sie kennen diese Formulierung aus dem Zeugnisrecht, wieder zu dem alten Stil zurückzukommen. Das Dominoeffekt ist einfach, wenn Sie regelmäßig so etwas ausgesetzt sind, dann ändern Sie sich. Das trifft, das geht nicht spurlos an einem vorbei. Und irgendwann ist dann eben auch der Punkt, wo man sagt, hey, wenn ihr so agiert, warum soll ich nicht ähnlich agieren? Ich gehe bei weitem nicht so weit wie viele unter meinen Postings, aber so wie ich Ihnen gesagt habe, ich gemerkt, dass ich deutlich härtere Rhetorik nutzen als früher, deutlich direkter bin. Und das ist eine ganz ungute Entwicklung, weil das, was mich als Mensch stört, also dass ich so agiere, das stört mich, dass ich als Mensch so agiere, das wirkt sich natürlich auch wiederum aus, weil letztlich damit wieder ein Dominostein gefallen ist, der nicht dazu beiträgt, dass die Diskussion wieder zu dem zurückkommt, was ich eigentlich will, nämlich zu einer sachlichen Diskussion, sondern dass man eben das, was die andere Seite macht, auf die persönliche Ebene tatsächlich abrutscht. Das ist eine ganz gefährliche Entwicklung und die wird, das muss man dann tatsächlich sagen, eben durch die sozialen Medien erheblich verstärkt.
Was kann man denn da konkret machen, Herr Dieringer? Also, wir haben den Fall, ne, die Leute werden dünnhäutiger, wie Sie es schildern, weil sie so stark angegriffen werden und die anderen greifen immer stärker an, weil sie wahrscheinlich auch sehen, ah, cool, da kommt jetzt eine Reaktion. Und dann schaukelt sich das ja hoch. Aber wie nimmt man da mal, ich sag mal, den Druck aus dem Kessel raus?
Also, ich kann Ihnen leider kein Patentrezept sagen und ich habe Ihnen ja gesagt, dass ich früher ganz anders war, was eigentlich eher meinem Wesen entsprochen hat, dass ich auf sowas nicht eingegangen bin, darüber hinweggeschaut habe, die Masse mich irgendwann erschlagen hat und wie ich Ihnen gesagt habe, wenn Sie ein, zweimal die Woche, je nachdem, was los ist, Ihr PMs lesen, das Mailfach aufmachen, das sind halt irgendwelche Morddrohungen oder Beleidigungen drin, die wirklich alles überschreiten. Das geht nicht spurlos an einem vorbei. Aber letztlich, und das ist das, was ich gerade auch zum Ausdruck bringen wollte, man muss sich an die eigene Nase fassen. Die sozialen Medien sind nicht Elon Musk oder sonst irgendjemand, der sie zur Verfügung steht. Die sozialen Medien sind ihr Nutzer. Und das heißt, wir als Nutzer bestimmen ja darüber, wie es in den sozialen Medien zugeht. Und wenn wir uns, und das ist der Vorwurf, den ich mir auch selbst mache, auch wenn ich sicherlich deutlich zurückhaltender noch immer bin als viele andere, wenn wir natürlich plötzlich anfangen, auf dieses Niveau herabzurutschen, also auf diese persönliche, einen persönlichen Angriff mit einem persönlichen Gegenangriff, beantworten, da tragen wir natürlich alle dazu bei, dass genau die Entwicklung passiert, die eigentlich nicht passieren sollte, weg von der Sachebene hin zu dem, was dann eben im Wortsinne tatsächlich das ist, was man unter Hetze versteht.
Schließen wir mal den Teil kurz ab. Sie hatten vorhin die Meldestellen schon in dem Nebensatz angesprochen. Es gibt mittlerweile mehrere. Bekannt ist zum Beispiel Respekt. Bekannt ist aber auch zum Beispiel Konsequent gegen Hass in Bayern. Bekannt ist auch ZMI BKA als bundesweite Anlaufstelle quasi. Mal die grundsätzliche Frage, diese ganzen Meldestellen, die mittlerweile wie Pilze aus dem Boden sprießen, eine gute Sache in Ihren Augen?
Nein, die sind jedenfalls, soweit sie staatlich finanziert sind, ja grob verfassungswidrig. Wenn private Meldestellen etabliert werden, wie wir es jetzt in Nordrhein-Westfalen sehen, die das ganz stark übrigens, weil es viele auf Herrn Söder hoffen, ganz stark auch in Bayern sehen, wo solche Meldestellen in ganz vielerlei Hinsicht gibt. Das ist eine ganz katastrophale Entwicklung. Die hat zum einen eine politisch-gesellschaftliche Dimension, die sehr eng aber mit der anderen Dimension der rechtlichen zusammenhängt. Wenn der Staat sagt, ich fördere bestimmte Organisationen, die, und das ist ja das, um was es geht, Meinung sammeln, die unterhalb der Strafbarkeitsgrenze, also die von der Meinungsfreiheit gedeckt sind, und zwar ausdrücklich eben immer nur bestimmte Ansichten, dann bringt der Staat ja damit zum Ausdruck, dass er diese Ansichten als unerwünscht ansieht, auch wenn sie durch das Grundgesetz geschützt sind. Das ist ein fatales Signal, was er an die Bürger sendet. Du darfst bestimmte Ansichten nicht äußern. Ich als Staat komme zwar nicht direkt an dich ran, aber ich finanziere diejenigen, die dich dann in irgendeiner Form bloßstellen, wie es teilweise ja haben, dass da tatsächlich auch identifizierbar Leute netzöffentlich genannt werden, identifizierbar, zwar nicht mit Namen, aber mit einer Beschreibung, die so gibt, dass ich Angst haben muss, wo landen eigentlich meine Daten. Und das hat auch eine rechtliche Dimension, weil der Staat kann sich eben seiner Grundrechtsbindung nicht dadurch entziehen, dass er grundrechtswidrige Vorgehensweisen einfach auf Dritte auslagert, die dann in Form von Privaten auftreten. Und wenn man sich die Finanzierung anschaut, dann muss man sagen, das sind ja keine Nichtregierungsorganisationen vom Wortsinn her, sondern das sind ja letztlich nichts anderes als staatliche Einheiten, die zwar privatrechtlich organisiert sind, aber sowohl ideologisch als eben auch finanziell vollkommen vom Staat abhängen und denen der Staat, und jetzt wird es richtig gefährlich, immer mehr ja auch staatliche Aufgaben überträgt, wenn Sie etwa an Respekt denken, was Sie es hatten, die ja mittlerweile auch im staatlichen Auftrag als Trusted Flagger arbeiten. Das sind natürlich Entwicklungen, die müssen unbedingt gestoppt werden.
Jetzt muss man vielleicht mal zunächst Trusted Flagger mal ganz kurz erklären für all diejenigen, die jetzt nicht genau wissen, was es damit auf sich hat, Herr Dieringer.
Ja, das ist eine relativ komplizierte Angelegenheit. Ich versuche es mal so verständlich wie möglich darzustellen. Man hat eine europarechtliche Vorgabe, die es ermöglicht, dass man sagt, naja, so bestimmte Organisationen sollen eben schauen, was ist da an rechtlich relevantem Netz unterwegs und dann das an die sozialen Medien leiten. Und diese Meldungen, die sollen priorisiert bearbeitet werden. Also wenn ich jetzt sage, hier, derjenige hat was Böses geschrieben, guckt euch das mal an, und die Trusted Tracker, dann wird das zuerst gemacht und klar, also wenn die Trusted Tracker zuerst bearbeitet, und klar ist natürlich dadurch, dass die mit staatlicher Autorität arbeiten, da hängen ja im Zweifel auch Bußgelder und vieles andere dran, wird natürlich das soziale Medium sagen, oh Gott, jede Meldung, die da kommt, die werde ich sofort natürlich entsprechend bearbeiten. Und das hatten wir ja schon beim Netzwerkdurchsetzungsgesetz, dass YouTube etwa ganz offen zugegeben hat, in einer Untersuchung gesagt haben, ja, in Zweifelsfällen löschen wir, weil das Risiko, dass sich ein Nutzer irgendwie beschwert, das ist deutlich geringer als das Risiko von staatlichen Sanktionen. Bei den Trusted Flaggern kommt jetzt eben dazu, dass die ausgewählt wurden, nun eine ganz eindeutige politische Schlagseite haben. Das heißt, eine ganz bestimmte Ideologie verfolgen. Und was auch noch dazu kommt, da sitzen eben Leute, die nicht mal ansatzweise die fachliche Qualifikation haben, so etwas einzuschätzen. Gerade die Äußerungsdelikte, über die wir vorhin gesprochen haben, ist eine unglaublich komplizierte Materie, weil eben die Subsumption, also diese Frage, passt dieser Sachverhalt unter das, was da beschrieben ist, immer vor dem Hintergrund der Rechts- und Wertordnung des Grundgesetzes zu erfolgen hat. Das ist etwas, was selbst für Juristen sehr anspruchsvoll ist. Von denen hat ja allenfalls ein kleiner Teil eine juristische Ausbildung. Das heißt, da sitzen jetzt Leute, die sind zwar ideologisch gefestigt, das wird deutlich, wenn man ihre Seite anschaut, aber fachlich nicht ansatzweise trittfest. Und denen gibt man jetzt faktisch in die Hand zu bestimmen, was in den sozialen Medien geäußert werden darf und was dann gelöscht werden muss. Und das Ganze auch noch in Zusammenarbeit, so wie Sie schreiben, mit dem Bundeskriminalamt, das ist eine Vermischung, die ist mehr als nur brandgefährlich.
Jetzt muss ich aber mal doof fragen, Herr Dieringer, wie kann es denn sein, dass eine Regierung im Prinzip ein teilweise juristisch ausgebildetes Vorfeld quasi etabliert, dass das von ihr subventioniert wird und dann solche Aufgaben, die, ich sag mal, sehr heikel sind, aus juristischer Sicht einfach übernimmt und das nicht einen riesigen Aufschrei gibt und ganz schnell in sich zusammenfällt und implodiert?
Wir haben das Problem sicherlich, dass wir in den Medien, in vielen Teilen der Medien, eine politische Schlagseite haben, die eben aufgrund dieser Einstellung so etwas gar nicht thematisiert, sodass es weite Teile der Bevölkerung gar nicht erreicht. Also wenn ich jetzt hier auf der Straße jemanden anspreche und sage, hier, wissen Sie, was Respekt ist, wissen Sie, was Trusted Flagger sind, dann ist das weitgehend unbekannt. Und dann muss man sagen, über die Jahre hinweg hat sich durch diese staatliche Förderung, die ja immer massiver wird, das sind ja unfassbare Summen, die in diese Organisationen über Bundesmittel, über Landesmittel, teilweise auch in kommunaler Ebene reingepumpt werden, haben die natürlich eine wahnsinnige Meinungsmacht sich erkämpft. Das heißt, wenn Sie sowas wie die Amadeo-Antonio-Stiftung und ähnliche anschauen, die können natürlich unglaublich öffentlichkeitswirksam agieren, ohne dass es irgendetwas Vergleichbares gibt, was in der öffentlichen Auseinandersetzung dem entgegensteht. Und es gilt dann auch, wenn ich das kurz sagen darf, für die juristische Auseinandersetzung. Dadurch, dass die ja letztlich unendlich Geld zur Verfügung haben, staatliche Mittel, ich als Steuerzahler bin gezwungen, so etwas zu finanzieren, aber wenn die mich ins Visier nehmen, dann agieren die zwar mit meinem Steuergeld gegen mich, ich selbst muss aber das komplette finanzielle Risiko, was ein Rechtsstreit immer mit sich führt, selbst tragen. Und bei Äußerungsdelikten kommt da dazu, wenn ich jetzt auf Unterlassung gehe oder ähnliches, sie werden keinen Anwalt finden, einen guten Anwalt oder wenige sehr gute Anwälte, die bereit sind zu dem, was das Gesetz als Bezahlung vorsieht. Das heißt, selbst wenn ich erfolgreich gegen die vorgehe, habe ich immer das Problem, dass ich unglaubliche Summen auf den Tisch legen muss, um mein Recht durchzusetzen, während mein Gegner staatlich finanziert, Geld spielt keine Rolle. Die können dann natürlich auch letztlich so agieren, dass sie darauf setzen können, die finanziellen Ressourcen des Bürgers sind begrenzt, unsere nicht. Wir ziehen das durch, ob wir im Recht sind oder nicht, allein mit dieser stabilen Basis. Das sind alles Entwicklungen, die, ich habe das Wort schon ein paar Mal gebraucht, brandgefährlich sind, wo wir endlich wirklich zu einem Staat zurückkehren muss, der all das beendet.
Das sind sehr, sehr erschreckende Schilderungen, Herr Dieringer. Mal eine Frage. Für wie realistisch halten Sie es, dass diese Meldestellen, die ja durch Steuergelder finanziert werden, auch wieder verschwinden?
Das wird sehr, sehr stark von der politischen Entwicklung abhängen. Klar ist natürlich, bisher haben diese ganzen Meldestellen, was es gibt, eine ideologische Schlagseite. Das geht also nur gegen bestimmte Ansichten. Und solange jetzt man eine Regierung hat, egal ob es eine Bundes- oder Landesregierung ist, dann hat die natürlich ein Eigeninteresse, wenn es ihrer Einstellung entspricht, die weiter zu finanzieren. Wenn man jetzt eine Landesregierung hat, wo so ein bisschen gemischt ist, also die CDU mit den Grünen oder der SPD, dann hängt es natürlich davon ab, wie es innerhalb der Regierung ist. Es ist aber auch denkbar, dass eben Regierungen kommen, die dem einen Cut machen. Und man sieht es ja in den USA, in denen viele Dinge, die auch bei uns sehr kritisch sind, in noch viel extremerem Maße gelebt wurden. Und irgendwann kam dann ein Donald Trump, und wenn man sich anschaut, was der macht, dann ist es ja genau das, dass er genau diese Strukturen anfängt zu zerschlagen. Also, dass jetzt etwa eine Order rausgegeben wurde, die rein auf Entideologisierung ist, die sagt, wir tun bestimmte Ideologieprojekte nicht mehr finanzieren von staatlicher Seite. Und wenn man den Zahlen Glauben schenken darf, die da veröffentlicht wurden, dann spart es den USA 1 Milliarde am Tag. 1 Milliarde allein dadurch, dass einige, noch lange nicht alle, Ideologieprojekte gestoppt wurden. Das Ziel ist es, 3 Milliarden pro Tag zu sparen. Die USA sind nun deutlich größer. Man kann die Strukturen, man kann das alles sicherlich nicht eins zu eins vergleichen. Aber auch bei uns, wenn man sich mal anschaut, um welche Geldbeträge es sich handelt, sind sie in hohen Milliardenbeträgen drin, Bund, Länder, Gemeinden, alles zusammen, wenn man diese ganzen Ideologieprojekte sieht. Und wenn der Staat sich hier wieder auf seine Aufgaben konzentriert und eben nicht das macht, was ihm das Grundgesetz verwehrt, nämlich in den politischen Meinungskampf einzugreifen, wieder eine Waffengleichheit in Anführungszeichen zwischen den Bürgern, den verschiedenen Meinungen besteht und eben das Argument innerhalb des Diskurses zählt und nicht die Macht, die auch finanziell gestärkt wird, dann wird sich auch, denke ich, sehr, sehr viel in der Gesellschaft ändern. Und umgekehrt, ich kann nur warnen, wir wissen nicht, wie es in den USA entwickelt, aber es kann auch durchaus, und es kann in den USA sein, jetzt schon, es kann sein, dass es bei uns so ist, dass irgendwann mal eben eine Regierung kommt, die 180 Grad umgekehrte Ansichten hat und die dann exakt die gleichen Methoden verwendet, wie sie bisher gegen eine bestimmte Meinung gerichtet sind, gegen andere Meinung richtet. Und deswegen kann ich auch alle, die sagen, hurra, super, toll, dass das alles gemacht wird, weil das entspricht ja meiner Meinung. Ich kann sie alle nur warnen, der Wind kann sich jederzeit drehen. Ich hatte mal einen Satz auf X gepostet, ich muss immer aufpassen, ich sage immer noch Twitter, also getwittert, geschrieben haben, manche halten Giftgas für eine tolle Idee, bis sich der Wind dreht. Und der Wind kann sich, und das hat man in den USA gesehen, das hat man in vielen europäischen Ländern gesehen, und das sieht man, glaube ich, auch mittlerweile in der Bundesrepublik, der kann sich schnell drehen. Und je radikaler vorgegangen wurde in die eine Richtung, desto größer ist die Gefahr, dass dann eben, wenn sich der Wind gedreht hat, diejenigen, die bisher von diesen Methoden betroffen waren, sagen, okay, wir nutzen jetzt die gleichen Methoden gegen euch. Und das ist, wenn ich das so kurz sagen darf, ich monologisiere schon wieder sehr lange, sagen darf, deswegen schaue ich mir immer die Methoden an. Mir ist es völlig egal, was jemand vorgibt, welche tollen Ziele er hat, ob er die Welt retten will oder sonst etwas. Ich schaue mir nur die Methoden an. Und bestimmte Methoden sind in einer freiheitlichen Demokratie vollkommen inakzeptabel. Völlig egal, welches Ziel jemand angeblich verfolgt, völlig egal, ob er sich jetzt für den Guten hält oder ähnliches. Die Methoden sind inakzeptabel. Diese Methoden müssen ausgeschlossen werden, vollkommen egal, gegen wen die sich richten.
Ja, wie Sie schon sagen, wenn die Werkzeuge erstmal da sind, können die auch ruckzuck ganz anders verwendet werden, ne? Um den Punkt mit den Meldeportalen abzuschließen, bevor wir dann jetzt zu den Arbeitnehmern gleich kommen, eine letzte Sache. Und zwar, ich habe schon gesagt, es gab und gibt immer mehr Meldeportale, die eingerichtet werden. Und im Sommer 2022, da hat sich die Integrationsministerin von NRW, die Frau Josephine Paul, an die Öffentlichkeit gewandt mit einer Pressemeldung, hat damals angekündigt, dass jetzt auch wieder ein paar Meldeportale eingerichtet werden sollen und schrieb dazu, mit diesem bundesweit einzigartigen System von Meldestellen wollen wir insbesondere auch die Diskriminierungsvorfälle registrieren, die unterhalb der Strafbarkeitsgrenze liegen und deswegen nicht in den polizeilichen Statistiken erfasst werden. Als es hieß, dass das plötzlich Meinungsäußerungen, Kommentare, Memes, was auch immer, die nicht strafbar sind, erfasst werden sollen, da hatten sehr, sehr viele Leute ganz, ganz großes Bauchkrummeln. Herr Dieringer, Sie auch?
Ja, ich hatte, als ich das gelesen habe, mir ist, wie man so bildlich schön sagt, fast das Herz stehen geblieben. Ich habe damals auch in der Welt am Sonntag darüber geschrieben und sehr deutlich gemacht, dass das, was da in Nordrhein-Westfalen passiert, natürlich vollkommen inakzeptabel ist. Genau dieses System, was ich Ihnen gesagt habe, der Staat weiß, dass Äußerungen von der Meinungsfreiheit geschützt sind und etabliert jetzt Meldestellen, die ganz gezielt grundrechtlich geschützte Äußerungen erfassen und baut damit natürlich politisch und tatsächlich einen Druck auf die Bürger auf, dass sie solche Ansichten nicht mehr äußern. Das ist grob verfassungswidrig, das ist vollkommen inakzeptabel. Und es ist schon erstaunlich, in welcher Offenheit Minister, in dem Fall eine Ministerin, um das auch wieder genderkorrekt zu sagen, in welcher Offenheit solch grob verfassungswidrige Vorgänge mittlerweile kommuniziert werden, ohne dass man auch nur ansatzweise so etwas wie ein Unrechtsbewusstsein feststellt. Ganz im Gegenteil, die Sichtweise, ich bin der Gute, ihr seid die Bösen, das scheint für viele Leute jedes Mittel als legitim erscheinen zu lassen. Und damit wären wir wieder bei dem, was ich eben gesagt habe. Das alles sind Entwicklungen in unserer Gesellschaft, wo man wirklich sagen muss, wir stehen, dieser Begriff ist aus einem anderen Bereich geklaut, wir stehen wirklich an Kipppunkten und müssen aufpassen, dass wir wirklich grundlegende Elemente unserer freiheitlichen Demokratie, grundlegende Dinge, die durch das Grundgesetz ja aus gutem Grunde geschützt sind, dass wir die bewahren, schützen, verteidigen.
Sprechen wir mal über die Arbeitnehmer und die Arbeitgeber, Herr Dieringer. Jeder postet gerne seine Meinung im Netz, ob das jetzt Twitter ist, X mittlerweile, ob das Facebook ist, Instagram, TikTok und was es da alles gibt. Erste Frage, die ich da hätte: Kann ich eigentlich privat auf Social Media alles posten, was ich da möchte? Oder kann der Arbeitgeber sagen, hier, nee, Social Media Nutzung ist nicht?
Ja, jetzt bekommen Sie die berühmte juristische Antwort, das kommt darauf an. Also das Grundprinzip ist eigentlich recht einfach, nämlich alles, was keinen Bezug zum Arbeitsverhältnis hat, geht den Arbeitgeber schlicht nichts an. Und da hat die Rechtsprechung nach dem Nationalsozialismus lange Zeit in der Bundesrepublik gebraucht, um das den Arbeitgebern klarzumachen. Ich schulde als Arbeitnehmer meine Arbeitskraft, schulde sicherlich auch so etwas, was darüber hinausgeht, wie die Wahrung von Betriebs- und Geschäftsgeheimnissen und Ähnlichem, aber ich unterwerfe mich jetzt nicht in meinem Privatleben irgendwelchen politischen, ideologischen oder sonstigen Vorstellungen. Das war am Anfang tatsächlich hart umkämpft, dass man Arbeitgebern erklären musste, pass mal auf, lieber Arbeitgeber, ob dein Mitarbeiter homosexuell, heterosexuell oder sonst etwas ist, das geht dich schlicht nichts an, das ist sein Privatleben. Und wir haben dank der Rechtsprechung, das Bundesarbeitsgericht hat es hier sehr verdient gemacht, auch viele Landesarbeitsgerichte, das wirklich geschafft gehabt, dass klar war, es gibt eine strikte Trennung privat. Beruflich, was keinen Bezug zum Arbeitsverhältnis hat, geht den Arbeitgeber nichts an. Durch die Diskussionen der letzten Jahre hat sich das leider geändert, dass plötzlich Leute ins Visier gestellt genommen werden, also bei ihrem Arbeitgeber angeschwärzt oder ähnliches, weil sie sich politisch äußern, was überhaupt keinen Bezug zum Arbeitsverhältnis hat. Und diese Trennung, die ist natürlich, dass die aufgehoben wird, das ist sehr gefährlich. Auch da muss ich wieder die Leute darauf hinweisen, die es super finden. Ne? Ich zerstöre dir die Existenz, weil deine politische Meinung gefällt mir nicht. Irgendwann kann sich der Wind drehen, dann wird deine Existenz zerstört, weil anderen deine politische Meinung nicht gefällt und dann hast du leider keine Argumente. Das sind Methoden, die sind inakzeptabel. Aber das, was ich Ihnen hier gerade so grob gesagt habe, das hat leider halt auch viele Feinheiten. Es kann durchaus auch sein, dass sich ein Arbeitnehmer jetzt über seinen Arbeitgeber öffentlich äußert und auch das haben wir ja häufig in den sozialen Medien. Da ist es dann eben die Abwägung, die man vornehmen muss. Naja, einerseits die Meinungsfreiheit des Arbeitnehmers, andererseits natürlich auch Grundrechte des Arbeitgebers, die betroffen sein können. Und ganz schwierig wird die Situation, wenn man so diese Verbindung sich anschaut, wenn die Verbindung eben durch Dritte hergestellt wird. Also ich poste etwas und jetzt, wenn sagt, offenbart jemand hier, ich bin Arbeitnehmer bei so jemand, reicht das, um eine solche Verbindung überhaupt herstellen zu können? Da stecken x Probleme dahinter, aber auch diese Probleme, so wie ich Ihnen gesagt habe, wären eigentlich einfach gelöst, wenn wir im Denken der Gesellschaft auch das wieder ändern können, dass man eben sagt, naja, was jemand sagt, das ist seine Meinung, mit der setze ich mich inhaltlich auseinander. Ich ziele nicht auf die Person und schon gar nicht auf die Zerstörung der Existenz des Arbeitsverhältnisses, was ja bei vielen das Existenzsichernde ist, weil mir dessen Meinung nicht passt. Und wenn wir es schaffen würden, davon sind wir meilenweit entfernt, dass wir da wieder zurückkehren, dann hätte sich das Problem gelöst. Jetzt sind wir leider in der Situation, dass wir das rechtlich klären müssen und leider, auch das sage ich als jemand, der sehr häufig auf Arbeitgeberseite steht, leider auch immer wieder den Arbeitgebern erklären müssen. Und wir haben viele Entscheidungen, in denen die Gerichte den Arbeitgebern genau das wieder erklären. Es geht dich nichts an, was dein Arbeitnehmer im Privatleben macht, solange es keinen direkten Bezug zum Arbeitsverhältnis gibt. Es gibt Ausnahmen. Für Beamte gelten andere Maßstäbe, es ist ein anderer Status, den die haben. Es gibt sogenannte Tendenzunternehmen, also etwa Medienverlage und ähnliches, die können strengere Anforderungen stellen. Aber für den Anführungszeichen ganz normalen Arbeitnehmer ist diese Grenze eigentlich klar und da darf er auch keine Angst haben dürfen. Es kann nicht sein, dass wir in einer Gesellschaft leben, in der sich Leute nicht mehr frei äußern, weil sie Angst davor haben, ihren Beruf, ihren Job zu verlieren.
Über die Beamten reden wir gleich noch. Aber vielleicht mal nochmal zum Anfang zurück. Es gibt ja viele Unternehmen, die wissen gar nicht, dass der Arbeitnehmer überhaupt auf Twitter oder sonst wo aktiv ist und werden dann erst dadurch aufmerksam, dass irgendein Dritter sagt, irgendwas sieht, was ihm da nicht passt, irgendeine Äußerung, dann den Arbeitgeber taggt und sagt, hier, sag mal, Firma XY, weißt du eigentlich, was dein Angestellter hier treibt? Im mildesten Fall. Es gibt auch die härteren Fälle, wo sie gleich reinschreiben, schmeißt den oder die raus. Das geht ja gar nicht. Wie ist es da eigentlich?
Ja, es gibt sogar noch härtere Fälle, nämlich Menschen, die ganz gezielt das Internet durchforsten und dann die Arbeitgeber nicht nur über die sozialen Medien taggen oder ähnliches, was ja regelmäßig nur die Social Media Abteilung zunächst einmal sieht, sondern die ganz gezielt Arbeitgeber auch anschreiben und eben entsprechende Kündigungen fordern. Das ist das, was ich gesagt habe. Natürlich, wenn man sich mal anschaut, Leute sehen etwas, was ihrer Meinung nicht passt. Und jetzt ist nicht, dass sie das inhaltlich sich damit auseinandersetzen, möglicherweise in die Diskussion mit demjenigen gehen, sondern dass sie jetzt fordern, dass dessen Leben zerstört wird. Und das ist natürlich ein Vorgehen, das ist zutiefst unmenschlich, das ist undemokratisch, das ist vollkommen inakzeptabel, dass Menschen so agieren. Und leider, das muss man auch sehen, gehen eben auch große Accounts, auch von Politikern beispielsweise, da sehr häufig mit schlechtem Beispiel voran, indem sie genau solche Methoden eben anwenden.
Wenn der Arbeitgeber jetzt irgendwas sieht auf meinem Account als Arbeitnehmer, was ihm ganz bitter aufstößt, welche Sanktionsmöglichkeiten hat er denn da eigentlich? So von mild bis ganz hart mal, Herr Dieringer.
Ja, solange es keinen Bezug zum Arbeitsverhältnis hat und ich jetzt nicht in einer besonderen Situation, Tendenzunternehmen oder ähnlichem bin und eine entsprechende Stellung auch begleite, also die Putzfrau muss ich jetzt nicht ihr persönliches Leben danach orientieren, wenn sie bei der Kirche, bei einem Journalistenverband oder ähnlichem ist, sondern nur bestimmte Positionen, solange geht es ihnen schlicht nichts an. Nur dann, wenn ein Bezug zum Arbeitsverhältnis besteht, also sich der Arbeitnehmer etwa über das Unternehmen, über Kunden, über Mitarbeiter äußert, nur dann ist ja überhaupt mal etwas, wo der Arbeitgeber agieren kann. Und ich sage Arbeitgebern immer, die genau diese Frage stellen, sagen, Mensch, da postet etwas, wir kriegen es mit, zufällig oder gezielt, was sollen wir machen? Dann sage ich immer, der einfachste Weg ist einfach, redet mit den Leuten. Ein Posting ist schnell geschrieben, ist es noch viel schneller gelöscht. Und auch wenn das Internet nicht vergisst, schöner Satz, ich kann von allem einen Screenshot machen und so weiter, die Realität ist doch eigentlich eine andere. Wenn irgendein Mitarbeiter, die Fälle hatten wir ja, in irgendeiner geschlossenen, offenen Gruppe oder meinetwegen auch ansonsten auf Facebook irgendetwas postet, das lesen 5 oder 10 Leute, die dies gelesen haben, kann ich eh nicht mehr ändern. Aber wenn ich mit dem rede, sage, hey, ist vielleicht nicht die beste Aktion, die du gestartet hast, sag ja. War vielleicht nicht so gut, dann wird das Ding gelöscht, dann ist es natürlich erledigt. Und Arbeitgeber müssen sich überlegen in ihren Reaktionen, selbst wenn sie rechtliche Reaktionsmöglichkeiten haben, welche denn? Die Rechtsprechung stellt zu Recht sehr, sehr hohe Anforderungen an Kündigung. Und man muss sich vorstellen, was es eigentlich dann bedeutet, wenn ein Arbeitgeber mit einer Kündigung reagiert, was er damit für ein Signal an seine Arbeitnehmer aussendet, nämlich passt auf, wenn ihr nicht das macht, politisch, was ich will, dann schmeiße ich euch raus. Das würde ich in der heutigen Zeit sicherlich nicht mehr machen. Wir sind auf qualifizierte Arbeitnehmer angewiesen. Und was man natürlich nicht unterschätzen darf, richtig katastrophal wird es natürlich, wenn er den Prozess auch noch verliert, wenn die Gerichte dann erklären, pass mal auf, du bewegst dich hier mit deiner Kündigung außerhalb der Rechtsordnung. Und insofern, ich habe bei einer IHK-Zeitschrift genau da zuletzt hin geschrieben, gesagt, ich würde jedem Unternehmen, das jetzt mit so einem Problem konfrontiert ist, als erstes raten, vor dem Arbeitsrechtler den Personaler zu holen. Das ist, denke ich, der beste, der effektivste Weg, um solche Konflikte innerhalb der Unternehmen zu lösen.
Das mildeste Mittel, Sie haben ja schon gesagt, also eigentlich, die Leute sollten miteinander reden, aber das mildeste Mittel, wenn ich es richtig im Kopf habe, das war die Ermahnung gewesen, glaube ich, ne? Also man muss ja nicht gleich kündigen. Aber wie schaut denn da so diese Eskalationshierarchie aus? Nehmen Sie uns doch mal mit, Herr Dieringer.
Ich kann als Arbeitgeber natürlich jede Vertragspflichtverletzung abmahnen. Eine Abmahnung ist ja letztlich nichts anderes als der Hinweis darauf, du hast dich vertragswidrig verhalten. Das hättest du machen sollen, das hast du gemacht, verbunden eben mit der Androhung, dass im Wiederholungsfalle, also wenn ein gleichartiges Verhalten nochmal vorkommt, es dann tatsächlich zur Kündigung des Arbeitsverhältnisses kommen kann. Die Ermahnung ist noch eine Stufe davor, wo man einfach sagt, naja, ich drohe dir jetzt noch nicht mit einer Kündigung, sondern ich sage einfach, dein Verhalten war nicht in Ordnung. So eine Ermahnung kann sie häufig haben, auch wenn es viele nicht reflektieren. Eine Ermahnung ist ja letztlich jede Kritik, die ich an der Leistung oder sonstigem Verhalten des Arbeitnehmers äußere. Die Abmahnung, dann eben dieser wirklich deutliche Hinweis, du hast eine Grenze überschritten. Wenn du nochmal diese Grenze überschreitest, dann kann es zur Beendigung des Arbeitsverhältnisses führen. Und es gibt eben auch Sachverhalte, die können ohne weiteres zu einer Kündigung führen. Wenn Sie jetzt bei Social Media etwas sind, wenn ich jetzt eine Formalbeleidigung gegenüber meinem Arbeitgeber öffentlich äußere, also Formalbeleidigung heißt Begriffe, die aus sich heraus auf reine Abwertung zielen. Ich bitte jetzt zu entschuldigen, wenn ich diese Worte gebrauche, aber um es anschaulich zu machen, wenn ich meinen Arbeitgeber als Arschloch, Drecksau oder ähnliches bezeichne, eine Formalbeleidigung, dann muss es in der Regel nicht vorher abgemahnt werden, sondern dann kann direkt eine Kündigung ausgesprochen werden. Und ganz realistisch, natürlich ist jedes Vertrauen zerstört, wenn jemand öffentlich eine solche Formalbeleidigung äußert. Und da sollte sich dann auch kein Arbeitnehmer wundern, wenn der Arbeitgeber mit diesem schärfsten Schwert, was das Arbeitsrecht da zur Verfügung stellt, der Kündigung reagiert.
Sie haben es vorhin schon mal anklingen lassen, aber ich will es gerne separat nochmal abfragen. Macht es denn einen Unterschied, ob ich einfacher Angestellter bin oder ob ich Abteilungsleiter oder sogar Teil der Chefetage bin?
Also zunächst einmal grundsätzlich nein. Dass diese Trennung privat und beruflich, die ist strikt, egal in welcher hierarchischen Position ich bin. Allerdings, es gibt sogenannte Tendenzunternehmen. Tendenzunternehmen sind solche Unternehmen, bei denen eine bestimmte Ideologie, eine bestimmte Einstellung Teil des Geschäftszwecks ist. Die kann natürlich von ihren Mitarbeitern in bestimmten Positionen, also diejenigen, die diese Ideologie tragen müssen nach außen, da kann sie erwarten, dass sie auch geteilt wird. Also wenn ich jetzt bei einer sehr linken Zeitung etwa als Redakteur arbeite, dann muss ich natürlich auch diese Ideologie mittragen und kann jetzt nicht irgendwie privat etwas anderes posten, was in die genaue Gegenrichtung geht. Da kann man für bestimmte Positionen sehr strenge Anforderungen stellen, aber nicht für allzu viele. Das sind wirklich diejenigen, die das dann eben entsprechend tragen. Das heißt, derjenige, der in der Gehaltsabrechnung sitzt, die Putzfrau oder wer in der Küche steht, der muss für den gelten da auch keine strengeren Anforderungen. Und es gilt vom Grundsatz her sogar im öffentlichen Dienst, da ist die Rechtsprechung deutlich milder, als ich es wäre. Die Rechtsprechung gesagt, naja, wenn jetzt jemand nicht gerade kämpferisch aggressiv gegen die Ordnung vorgeht, dann ist von dem gar keine so große Loyalität zu erwarten, solange er nicht eine besondere Position trägt. Da bin ich etwas kritischer als die Rechtsprechung. Also ich erwarte auch von einem Gärtner oder sonstigen, der von Steuergeld bezahlt wird, dass er den Staat mitträgt. Aber selbst in dem Bereich ist die Rechtsprechung eigentlich sehr locker, weil, wo man wieder eben sieht, dass eben auch dem Grundrecht der Meinungsfreiheit ein sehr hoher Rang eingeräumt wird. Dann eben auch wirklich überlegt wird, naja, hat es denn wirklich so eine große Bedeutung, ob der Gärtner jetzt in jeder Hinsicht verfassungstreu ist oder ob der möglicherweise eine innere Ablehnung hat, solange der ordentlich den Garten macht.
Wie schaut es denn bei Beamten aus?
Ja, bei Beamten, das Beamtenrecht und das Arbeitsrecht sind zwei völlig getrennte Materien, weil das Arbeitsverhältnis ist ein reines Austauschverhältnis. Also ich arbeite und bekomme dafür Geld. Das ist der Austausch, der hier stattfindet. Während bei einem Beamtenverhältnis hat man ein Treue- und Fürsorge, ein Treue- und Fürsorgeverhältnis. Das heißt, ich schulde dem Staat meine Treue. Und wenn ich dem Staat meine Treue schulde, dann bedeutet das natürlich, dass ich dem Staat auch inhaltlich nicht nur irgendwie nicht ablehnend gegenüberstehe, sondern tatsächlich mich mit den grundlegenden Werten dieses Staates identifizieren kann. Und das, was ja viele immer wundert, dass die Beamtenbesoldung ist eben aus der Fürsorgepflicht heraus, dass man sagt, naja, und dafür, dass du mir deine Treue schuldest, was sich auch darin zeigt, dass du arbeitest, dafür sorge ich eben, dass du eine amtsangemessene Besoldung bekommst, also etwas, was deinem Status innerhalb unserer Hierarchien dir ein entsprechendes Leben ermöglicht. Das sind komplett unterschiedliche Materien mit ganz, ganz anderen Anforderungen, aber wir haben jetzt bei der letzten Bundesregierung auch gesehen, dass sie versucht, an das Beamtenrecht an die Pfeiler heranzugehen, die dafür sorgen, dass der Staat inhaltlich sachlich bleibt. Also namentlich, was Frau Faeser macht, versucht Beamte, die ihnen unliebsam sind, leichter zu entfernen. Während der Beamte ja, dadurch, dass er dem Staat und eben nicht einer Partei oder einer Ideologie treu sein darf, im Vergleich zu Arbeitnehmern auch eine sehr, sehr gefestigte Position hat. Ich kann bei vergleichbaren Verhaltensweisen einen Beamten deutlich schwerer bislang aus dem Dienst entfernen als einen Arbeitnehmer, was sich eben aus diesem unterschiedlichen Gedankengang herausgibt. Beamte haben teilweise auch weniger Rechte. Denken Sie an das Streikrecht. darf als Beamter nicht meine Arbeit niederlegen. Als Arbeitnehmer, egal ob in der Privatwirtschaft oder im öffentlichen Dienst, darf ich das. Das sind wirklich ganz, ganz unterschiedliche Materien und deswegen kann ich auch, was politische Äußerungen angeht, teilweise unterschiedliche Anforderungen stellen.
Wir kommen so langsam, langsam zum Ende des Gesprächs, Herr Dieringer, aber ich hätte tatsächlich noch zwei kleine Fragen. Das eine ist ja, wir reden jetzt die ganze Zeit über Kommentare, vor allem auf Social Media. Aber es gibt ja eine viel einfache Möglichkeit, um irgendwas als toll zu deklarieren, und indem man nämlich gefällt mir drückt, also sprich den Like-Button. Auf Twitter kann man das nicht mehr sehen, aber auf Facebook meines Wissens geht das immer noch und es geht ja auch auf Instagram zum Beispiel immer noch. Da wird ja angezeigt, wem welcher Inhalt gefällt. Und man kann die Inhalte teilen. Was wiegt denn da eigentlich immer schwerer? Gibt es da so eine Hierarchie? Also wiegt ein Kommentar schwerer als ein Like oder ein Share, also ein geteilter Inhalt schwerer als ein Kommentar? Wie schaut es da aus?
Da kommen Sie jetzt in einen Bereich, der ist in der Rechtsprechung und Rechtswissenschaft sehr umstritten. Dass ich, wenn ich mich persönlich äußere, dass es mir zugerechnet werden kann, ist ja klar, ich habe es geschrieben. Und die Frage, die sich jetzt bei Likes, aber auch bei sogenannten Retweets, Repostings stellt, ist, ob ich jetzt durch das Drücken dieses Symbols, des Herzchens oder Daumen hoch, ob ich mir jetzt damit eine fremde Äußerung zu eigen mache oder ob ich dann auch beim Reposten als Weiterleiten, ob ich mir da eine fremde Äußerung zu eigen mache. Ein Teil der Literatur und der Rechtsprechung sagt ja. Und es gibt beispielsweise eine Entscheidung des Landgerichts Meiningen, die ich sehr gerne anführe, die gesagt haben, naja, selbst ein Rezipient im Vorschulalter kann ein Daumen-Hoch-Symbol nicht anders werten als Zustimmung. Und das Problem dieser Ansicht, die da vertreten wird, ist, dass sie die Realität in den sozialen Medien vollkommen ignoriert und sich allein auf den Begriff stützt. Natürlich ist ein Herzchen zunächst mal was Positives, ein Daumen-Hoch-Symbol ist etwas Positives, aber diese Symbole werden ja ganz unterschiedlich genutzt. Es gibt sicherlich, und das dürfte auch der Hauptanwendungsfall sein, dass Leute sagen, gefällt mir, so wie die Buttons ja meistens auch heißen, und deswegen Knöpfchen drücken. Es gibt aber auch viele andere Beweggründe, die dazu führen können. Das kann sein, dass man etwa Leuten, die man kennt, damit zu erkennen gibt, ich habe das gelesen, was du geschrieben hast. Gerade in Diskussionen gibt es etwas, ich bezeichne das immer als Diskussionsbeendigungs- oder auch als Erschöpfungs-Like. Wenn man einfach nicht weiterkommt, dann liked man den letzten Kommentar, Symbol, jetzt ist es gut. Es gab gerade bei X früher Twitter die Archivfunktion, also dass man gesagt hat, archivieren war sehr aufwendig, ist jetzt einfacher, aber bevor ich das alles in diese Archivfunktion nehme, wo ich ein paar Schritte habe, nehme ich schnell ein Like, dann habe ich das genauso schön archiviert. Und was man nicht unterschätzen darf, aus eigener leidvoller Erfahrung heraus, diese Knöpfchen, gerade bei X, sind ja so angeordnet, dass wenn man durchscrollt, dass man sehr leicht auf so ein Herzchen stößt, also dass man ganz unbewusst so ein Like setzt. Und deswegen vertrete ich, und ich glaube, das ist mittlerweile auch so die herrschende Meinung in der Literatur, bei der Rechtsprechung ist es immer schwierig, weil man natürlich nur sieht, was veröffentlicht ist, sage ich, man kann aus einem Like allein überhaupt keine Rückschlüsse ziehen, sondern da muss irgendetwas dazukommen. Dieses Dazukommen kann ein Kommentar sein, dann brauche ich gar nicht auf den Like abstellen, weil ja, ich kann ja schon aus dem Kommentar das ersehen. Es kann aber auch sein, dass ich einen Mitarbeiter, wenn wir jetzt im Arbeitsrecht bleiben, etwa anspreche, sage ich, hier, du hast dein Like, was wolltest du damit sagen? Und er sagt, ja, da wollte ich sagen, ich stimme dem zu. Dann habe ich natürlich den Beleg. Bei allem anderen, alles, was wirklich nur auf den isolierten Like abstellt, da kann ich das meines Erachtens, und wie ich gesagt habe, das ist wohl mittlerweile auch die herrschende Meinung, kann ich das definitiv nicht. Es gab aber, und das sind wir wieder bei dem vorhin angesprochenen Problem, ja Leute, die haben ganz gezielt diese Like-Archive von anderen durchforstet und dann den Arbeitgeber gesagt, guck mal, was der alles toll findet. Musk hat es beendet, indem einfach nicht mehr sichtbar ist für Dritte, wer ein Posting geliked hat. Das kann nur noch derjenige sehen, der es geschrieben hat. Hervorragend. Wir haben also ein Rechtsproblem durch eine technische Lösung geändert und es gibt auch keinen Grund, warum jetzt die ganze Welt wissen muss, wer meine Postings geliked hat. Und da Musk ja ein Vorreiter ist in den sozialen Medien, gehe ich mal davon aus, dass auch Facebook, LinkedIn und die anderen sich dem anschließen werden. Was die Repostings, also das Weiterleiten angeht, war es schon immer ganz, ganz herrschende Meinung, dass man gesagt hat, eine reine Weiterleitung, also eine unkommentierte Weiterleitung, allein bedeutet keine Zustimmung. Und da hat man schon früher oder ganz, ganz überwiegend genau das erkannt, was ich auch zu Likes gesagt habe. Es gibt eben ganz unterschiedliche Gründe, Entschuldigung, warum ich etwas weiterleite. Es kann sein, dass ich dem zustimme und deswegen für eine möglichst hohe Verbreitung sorge. Es kann aber beispielsweise auch sein, dass ich etwas einfach nur interessant finde und dann eben sage, naja, was ich interessant finde, finden andere interessant. Es kann sein, dass ich Diskussionen anstoßen möchte oder, das habe ich auch schon ein paar Mal erlebt, wie brillant das funktioniert, als Herr Böhmermann das bei mir gemacht hat. Ich leite einfach etwas in meiner Timeline weiter, um dann denjenigen, der das geschrieben hat, meinen Followern zum Fraß vorzuwerfen. Ne? Meistens den Leuten hin, die meiner Meinung sind und die sollen dem mal einen ordentlichen Shitstorm. Und das wurde sehr, sehr früh in der Rechtsprechung und Rechtswissenschaft erkannt. Nicht ganz einhellig, aber ganz, ganz überwiegende Meinung. Und das heißt, da haben wir eine relativ stabile Meinung. Wir können aber bei beiden Themen, so wie das üblicherweise ist, eigentlich erst dann einen gewissen Grad an Rechtssicherheit haben, wenn das Oberste Bundesgericht dazu entschieden hat. Und hier sowohl im Strafrecht als auch im Zivilrecht beiden relevant haben wir bislang keine Entscheidung. Und das bedeutet, und das ist ja auch gut so, es tobt so der Meinungskampf in der Rechtswissenschaft und bereitet damit natürlich auch argumentativ das vor, was die Rechtsprechung dann später sich mit auseinandersetzt, aufgreift. So wie ich Ihnen gesagt habe, meine Ansicht ist eindeutig. Ich kann weder beim Like isoliert noch beim Reposting isoliert etwas sicher daraus schließen. Und wenn ich nicht sicher daraus schließen kann, also wenn ich sagen kann, das kann gar nicht anders sein, ne, so wie es dann meinen gemacht hat, die sagen, kann man gar nicht anders sein, dann kann ich das eben nicht als Basis für die Bewertung nehmen.
Die Frage zum Schluss. Sowohl Sie als auch ich, wir sind beide leidenschaftliche Twitterer und sind da sehr aktiv drauf unterwegs auf der Plattform. Was mir immer auffällt, und das ist jetzt nochmal zu diesem Verhältnis Arbeitnehmer und Arbeitgeber. Viele schreiben die Firma, das Unternehmen, bei dem sie arbeiten, in ihre Bio oben rein, merken dann aber an, hier aber privat. Frage: Hat man sich damit quasi immunisiert gegenüber dem Arbeitgeber?
Da sind Sie bei dem Problem, was ich Ihnen vorhin gesagt habe. Die Frage ist, wann habe ich einen Bezug zum Arbeitsverhältnis? Einen Bezug zum Arbeitsverhältnis habe ich natürlich, wenn ich mich direkt über meinen Arbeitgeber, über das Unternehmen oder Ähnliches äußere, dann habe ich einen inhaltlichen Bezug. Die große ungeklärte Frage ist, stelle ich diesen Bezug allein dadurch schon her, dass ich das in meine Bio reinschreibe, also angestellt bei, und kann ich dann diesen Bezug wieder aufheben, indem ich sage, aber alles nur private Ansichten. Die Unternehmen, die ich berate, die sage ich immer, setzt euch mit euren Betriebsräten zusammen und macht mal so ein paar Social Media Empfehlungen. Mehr darf ich als Arbeitgeber nicht. Ich darf niemandem vorschreiben, wie er sich auf Social Media verhält, indem man den Leuten einfach mal so das Problem klar macht. Sag, pass mal auf, wenn du den Arbeitgeber nennst, dann ist deine Identifikation, das kann ja für dich auch nachteilig sein. Was hast du eigentlich davon? Lass lieber die Finger davon. Und ich habe bei vielen Arbeitgebern, auch bei sehr vielen Betriebsräten, gerade bei denen, festgestellt, die sind sehr offen dafür, weil das natürlich ein Weg ist, von vornherein Konflikte zu vermeiden. Wenn Betriebsrat und Arbeitgeber gemeinsam, ganz, ganz wichtig, ich bin ohnehin ein großer Anhänger der Mitbestimmung, aber gerade in solchen Themen ist es wichtig, den Betriebsrat an Bord zu nehmen, den Leuten sagt, pass mal auf, du schaffst dir hier völlig unnötig ein Problem, lass es einfach. Dann werden viele Leute überhaupt erstmal darauf aufmerksam, dass da ein Problem besteht. Und dann werden die natürlich in großen Zahlen auch sagen, okay, warum soll ich mir denn unnötige Probleme schaffen? Ich brauche das hier in meiner Beschreibung nicht, also ich lasse das raus. Und das ist auch so meine Empfehlung ganz allgemein, dass ich Leuten tatsächlich empfehle, lasst es raus, ihr schafft ansonsten eine Verbindung. Um es gleich vorwegzunehmen, bevor es später in den Kommentaren bei YouTube steht, bei mir steht das in der Bio drin, sehr deutlich, was ich alles mache. Ich mache mir da auch rechtlich keine Sorgen. Zum einen, ich weiß, was ich schreibe. Und zum anderen bin ich natürlich in einer sehr, sehr, sehr luxuriösen Position, anders als viele andere. Ich bin als Professor in einer Hochschule natürlich rechtlich ganz anders abgesichert als andere. Also ich bin nur dem Grundgesetz verpflichtet, dass ich wirklich, wie ich muss so schön sage, liebe, weil es einfach eine ganz, ganz tolle Rechtsordnung ist. Also dem, was ich verpflichtet bin, dann bin ich mit heller Freude verpflichtet. Was ich ansonsten äußere, geht auch meinen Dienstherrn nichts an. Und ansonsten, was ich mache, das sind selbstständige Tätigkeiten, die sehr häufig auf einer freundschaftlichen Basis, eine sehr freundschaftliche Basis haben. Also auch da kann mir nichts passieren. Insofern, wenn man so eine luxuriöse Situation hat wie ich, dann kann man das durchaus machen. Aber der normale Arbeitnehmer, so hart es klingt und so arrogant es möglicherweise jetzt auch klingt, wenn ich sage, der hat diese luxuriöse Situation eben nicht. Der sollte dann eben tatsächlich sich überlegen, bringt es ihm etwas, das dazu zu schreiben, oder schafft er damit nicht unnötigerweise ein Konfliktfeld? Und wenn ich das noch ganz kurz sagen darf, weil es so ein Thema ist, das mir am Herzen liegt, ich habe diese Social Media Empfehlung gesagt. Ich kann wirklich jedem Unternehmen nur raten, auch den Betriebsräten von sich aus auf die Unternehmen zuzugehen und sagen, hey, Lasst uns mal diese Konflikte von vornherein irgendwie vermeiden, indem wir die Mitarbeiter einfach mal so ein bisschen erklären, was ist das Risiko, wie kannst du dich verhalten, um das zu minimieren. Und das ist ja immer der beste Weg, den man eigentlich wählen kann. Konflikte, die nicht entstanden sind, die brauche ich danach auch nicht lösen. Und bei vielen ist es eben tatsächlich so, das ist eine große Unbedarftheit. Frau Merkel hat einmal einen schönen Satz gesagt, der mich zutiefst begeistert. Ich weiß nicht, wie oft ich den schon zitiert habe. Das Internet ist für uns alle noch Neuland. Das sind alle über sie hergefallen. War eines der besten Sätze, die Frau Merkel je gebracht hat. Alle sicherlich nicht. Aber sehr, sehr, sehr viele. Und das merkt man eben gerade in den sozialen Medien. Nicht nur, dass die Leute diese Verbindung teilweise herstellen und sagen, boah, kritisch, sondern dass bei vielen noch gar nicht so bewusst ist, was sind eigentlich soziale Medien? Welche Wucht haben die? Was bedeutet das eigentlich? Und bei Arbeitnehmern stellt man eben sehr häufig fest, die äußern sich so, wie sie in ihrem Bekanntenkreis früher geäußert haben. Was ja erstmal per se nicht falsch ist, ne? So ein kleiner Facebook-Account eines Fließbandarbeiters, das sind seine Kumpels drin. Das ist letztlich ein virtueller Stammtisch, aber eben potenziell für jeden erreichbar. Und da so ein bisschen Bewusstsein zu schaffen, das ist etwas, das ist eine ganz andere Dimension, als wenn du jetzt etwas im Gespräch sagst. Das ist eine ganz andere Dimension, wenn du auch etwas beispielsweise auf einer Betriebsversammlung sagst, du bringst es an die Öffentlichkeit. Das so ein bisschen ein Bewusstsein zu schaffen und den Arbeitnehmer eben davor zu schützen, in solche Konflikte reinzukommen, das ist wirklich eine Aufgabe, die im Interesse der Unternehmen liegt. Die aber, und das ist immer so meine herzliche Bitte, und ich weiß, gerade bei der Branche, für die ich tätig bin, Versicherungsbranche, wir haben tolle Betriebsräte, dass auch die Betriebsräte auch von sich aus dann angehen. Wir sollen sagen, hey, bevor wir da Konflikte haben, jemand möglicherweise wegen irgendeiner Dummheit seinen Job verliert, klären wir die Leute mal auf, erklären denen so ein bisschen was, um das zu vermeiden.
Also, ich halte fest, Herr Dieriger, nicht mehr glauben, dass die Äußerung nur im kleinen Stammtischkreis sozusagen bleibt, weil der digitale Stammtisch deutlich größer werden kann, urplötzlich als gedacht. Und zum anderen vielleicht nicht unbedingt den Arbeitgeber in die Bio mit reinpacken. Herr Dieringer, ganz, ganz lieben Dank. Wir sind am Ende des Gesprächs angekommen. Ihnen lieben Dank für die Zeit und für das Gespräch.
Ich habe zu danken. Hat sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank.